kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow, der einzigen Fußballshow der Welt. Und heute wieder in einer schönen Besetzung, wie ich finde. Das ist also ein bisschen auch die Urbesetzung eigentlich mal. Ralf Gurnisch ist wieder da. Herzlich willkommen zurück.
Hallo. Guten Tag, hallo.
Hey. Gestern entlassen worden bei der U21 Ingolstadt. Nicht. Heute schon wieder zurück bei Bundesliga. Das ist ja das Tolle am Fußballgeschäft. Das ist Tagesgeschäft. Heute da raus, hier rein, hin und her. Ein bisschen wieder ein Liebesleben. Immer zack, zack, zack. Habe ich zu viel verraten.
Ich möchte das nicht.
So, das außerdem
meine Freundin anders.
Tobias Escher, ich weiß, ich mache nur Scherze.
Ja,
ihr Fußballer auch. Seid doch alle gleich. Schwere Nöte. So, Tobias Escher ist natürlich da, Etienne Gade ist da, ich bin da, ihr seid da, alle sind da. Wir freuen uns sehr. Nico fehlt, der sitzt im Flugzeug, der hat es nicht geschafft. Folgendes wird heute passieren. Es gab ja am Wochenende keine Bundesliga. Scheiße, können wir mal nicht über eine Niederlage des HSV reden. So ein Ärger, aber auch. Stattdessen widmen wir uns etwas, was zum
aber der HSV bietet trotzdem Themen. So ist es nicht. Ja, also, wenn du unbedingt über den HSV reden möchtest.
Ich möchte unbedingt nicht über den HSV reden. Ich bitte darum, das nicht zu tun. Heute steht nämlich alles im Zeichen der Fußballnationalmannschaft. Ihr wisst es ja, 4 Jahre sind schon wieder rum. Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür jetzt im Sommer. Und wir haben uns natürlich mal Gedanken gemacht, hey, wie sieht es eigentlich aus in der Nationalmannschaft? Jetzt ist ja demnächst Kaderbekanntgabe. Jetzt die letzten beiden Testspiele morgen, das letzte gegen Brasilien. Wer schafft den Sprung auf den WM-Zug? Und wir haben Jogi Löw die Arbeit abgenommen, weil wir haben Kompetenz, wir haben Ahnung, wir haben Gefühl. Und wir haben deswegen die richtige 23-köpfige Kaderzusammenstellung gewählt. Jeder von uns aber eine andere. Alle aber richtig.
Ja? Weiß ich gar nicht.
Weiß ich gar nicht. Außerdem reden wir noch ein bisschen über...
Ist der Einzige, der Tim Wiese im Tor hat?
Nee. Ich habe auch Tim Wiese auf der Bank.
Ich habe dreimal die Torhüterposition mit Tim Wiese besetzt, weil er ja auch dreimal so breit ist wie ein normaler Mensch.
Ich habe Uwe Gospodarek im Tor.
Ich habe Raimund Aumann.
Okay.
Du. Bernd Dreher.
Ich habe ja schon gesagt,
Tim. Tschetschessow.
Der übrigens Trainer der russischen Nationalmannschaft ist.
Siehste. Aber nur, solange er nicht in Deutschland im Tor steht.
Wo hat Stanislav Tschetschessow gespielt?
In Deutschland?
Ja.
Dynamo Dresden. Das weiß ich.
Ja, ist ja klar, ist ja unsere Panini-Zeit gewesen. Mhm.
So, außerdem reden wir über Bayern München. Nicht, dass sie die erfolgreichste Mannschaft der Saison sind, sondern dass ihnen etwas passiert ist, was so ein bisschen als jemand, der ja mit Schadenfreude überflutet wird jeden Tag von euch, die eigene, ist es ein bisschen spannend, auch mal über das Versagen eines anderen Clubs zu sprechen. Ist es denn überhaupt ein Versagen? Das wollen wir klären. Die Causa Tuchel steht an. Man sucht jetzt panisch einen Nachfolger für Jupp Heynckes, der bekannt gegeben hat, was er schon das ganze Jahr über sagt. Er wird nächste Saison nicht zur Verfügung stehen. Also es hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Nur irgendwas ist in München passiert. Man hat jetzt irgendwie realisiert, okay, fuck, der macht das wirklich nicht. Ich meine, ich habe dem nicht geglaubt, hat Uli sich gedacht, aber jetzt macht er das wirklich nicht. Ich meine, der Mann ist 72. Und jetzt müssen sie einen neuen Trainer suchen und Thomas Tuchel hat bekannt gegeben, er steht bei einem anderen Verein im Wort, darüber reden wir auch gleich. Außerdem hast du ein neues Buch geschrieben, Tobi, Zeit der Strategen, das kommt ganz zum Schluss, wenn wir noch Zeit haben.
Fantasy? Ich finde das so geil, wie das, ja, du hast ein neues Buch geschrieben, cool, ist ja nichts Neues so. Ja. Ist der Autor Tobias Escher dann zu Gast?
Nein. Heute ist nur der Taktikexperte
und der Mensch.
Zu Gast.
Der Mensch.
Tobias Escher ist heute zu Gast. Genau. Wir fangen aber an. Ich befolge immer das, was Tobi quasi hier so als Topliste hat.
Wir können auch gerne mit der Nationalmannschaft anfangen.
Okay, dann fangen wir mit der Nationalmannschaft an.
Gut.
Nice. Jeder von uns hat sich quasi einen Kader zusammengestellt. Hast du es eigentlich auch gemacht?
Ich habe ihm zumindest einen Spieler genannt, den er vorbereiten sollte. Der Kader von.
Also ein
Ralf bestand aus einem Spieler. So.
Aus einem Spieler?
Ja, Moment, du wolltest doch einfach nur...
Ja, das stimmt schon.
So habe ich das auch verstanden.
Nils war ein bisschen streberhaft diesmal tatsächlich.
Ach so.
Ach, hat er eine schöne Presse...
Was ist das?
Ich glaube, das war die 90er Jahre Elektro.
Das war der Band
der deutschen Nationalmannschaft,
oder? Wieder LSD-Partys. Okay, bevor wir über die Nationalmannschaft reden, reden wir über einen Verein, der wahrscheinlich keinen Spieler bei dieser Weltmeisterschaft stellen wird, ohne dass ich das weiß. Vielleicht ja von irgendeinem etwas exotischen Verein.
Ich weiß es nicht. Siehst du diesen angewiderten Blick?
Ja, ich weiß. Ich finde das fantastisch. Das ist tatsächlich der erste Brief offiziell, den wir von einem Fußballverein bekommen haben. Ansonsten werden wir ignoriert. Und zwar vom Offenbacher Fußballclub Kickers. 1901 GmbH. Keine AG. Seht ihr? Das ist noch Fußball. Grüße vom Biberer Berg.
Ach Gott.
Rudel. Raketenbootenteam. Als große Fans eurer genialen Sendung Schmeichel, Schmeichel, ist uns als treuen Zuschauern aufgefallen, dass ihr euer Bundesliga-Studio mittlerweile mit tollen OFC-Fanartikeln dekoriert habt. Bei der Ausstrahlung am 24. Bundesligaspieltag erstrahlte sogar euer gesamtes Set im rot-weißen Farbenmeer. Das gesamte Geschäftsstellenteam der Offenbacher Kickers sowie unsere Profis waren begeistert und übersenden euch heute weitere Fanartikel, damit euer Stadion getreu unserer neuen Mannschaftskampagne Kult sind wir noch kultiger und fetziger ausgestattet ist. Als besonderes Highlight übersendet euch das Team der Offenbacher Kickers noch ein ganz besonderes Unikat. Und das ist dieses hier. Das ist ein Trikot der Offenbacher Kickers. Und da steht hinten drauf, guck mal, haben alle unterschrieben. Und hinten drauf steht Rocket Beans TV. Ja, alle haben unterschrieben. Original kann man von vorne sehen hier. Original Kickers Trikot. Und das hängt natürlich an. Die haben alle unterschrieben. Ich freue mich, das werden wir schön aufhängen gleich. Und jetzt kommt noch etwas für dich. Speziell für, hast du den Brief eigentlich gelesen oder bist du jetzt?
Hab ich was?
Hast du den gelesen, den Brief?
Nein.
Okay, dann wirst du dich jetzt über Folgendes freuen. Um euch den Mythos des Biberer Bergs noch näher zu bringen, laden wir euch gerne zu unserem Heimspiel am 14. April gegen den SV Waldhof Mannheim ins Sparda Bank Hessen Stadion ein. Die Jungs und Mädchen vom OFC Fanradio, welche von jedem KGS-Spiel live berichten, freuen sich schon jetzt auf euren Besuch. Ja, Kai Kretschmann, vielen lieben Dank für diesen Brief und für das Trikot und für die Einladung. Wir schauen, ob wir das zeitlich hinkriegen. Du schaffst also, das. Dich entbinde ich von deinen Aufgaben. Ich
kann an dem Tag nicht.
Ich wollte gerade sagen, also was da nicht drin steht, was Etienne noch nicht weiß, ist, dass er dann quasi den Spielball zum Anstoß.
Du darfst mit einlaufen, mit den Kids.
Nach vorne bringen und du musst dann vor der OFC-Fankurve lang gehen.
Da kann ich ja noch Startelf spielen bei dir.
Aber sei mal ehrlich, das ist tatsächlich das Netteste, was irgendein Fußballverein uns hat je zukommen lassen.
Das stimmt. So. Liebe Eintracht Frankfurt, wenn ihr das seht, gebt euch das vielleicht irgendwie zu denken, dass ich hier seit 3 Jahren die Fahne hochhalte, von euch noch nicht mal einen fucking Aufkleber gekriegt habe, OFC uns zum Heimspiel einlädt. Ihr seid ohne Scheiß, was ist hier los?
Na, ich finde das sehr sympathisch. Vielen lieben Dank, OFC. Und es ist ja nie zu spät, auch um seine Emotionen um 180 Grad zu drehen. Mhm. Wir fahren mal durch Offenbach. So, du kannst auch mal durch Gelsenkirchen fahren. Trotzdem ist es auch nicht unbedingt schön, aber das... Schalke ist ja ein Club mit Flair. So.
Was? Echt? Der spielt Fußball?
Flair spielt Fußball. Verteidiger. Außenverteidiger.
Also so. Jetzt mal nur mal kurz auf. Der hat doch mal bei diesem Ding mitgemacht, Flair und Bushido. Da gab es immer dieses Promispielen gegen Bayern München.
Echt?
Und dann hat doch Werner Lorand hat doch Bushido und.
Aber Werner
Lorand ist 60 München.
Ach so.
Egal. So, hören wir auf mit deinen Anekdoten. Die sind doch alle Quatsch, Tobi. Du erzählst doch nur Quatsch. Wir wollen jetzt tatsächlich über die Nationalmannschaft reden und fangen wir doch einfach mal an und einigen uns mal auf den Kader. Haben wir da. Komm, ich stehe einfach mal auf. Ich weiß nicht, du hast ja was vorbereitet. Was ist das hier alles?
Das ist eine Taktikkarte.
Das hier? Bin ich jetzt eigentlich drauf noch oder ist der Kopf ist weg? Ne, mach ich mal den alten Aufzugtrick. Nee, das bin ich nicht mehr mit drauf.
Da werden wir gleich unsere Elf zusammenbasteln. Aber wir müssen natürlich.
Also kann ich nicht.
Demokratische Abstimmung.
So kriege ich Arthritis. Wir haben niemanden, der die Kamera justieren kann.
Ist auch nicht schlimm. Du kannst ja auch einfach sitzen bleiben.
So, pass auf, wir wollen ja hier so. Pass auf,
du kannst aber hier zur Not.
Ja.
Kannst die Tafel auch ein bisschen runterziehen, ne? Dann ist ja nicht mehr drin.
Ich würde gern erstmal, du hast recht, aber dann ist sie nicht
mehr drin. Du musst ja gar nichts machen da. Was machst du denn da?
Ich will erstmal den Kader zusammenstellen. Ich will, dass wir uns erstmal auf den Kader
einigen. Ja, aber wir müssen.
So, es gibt ja ein paar Spieler, die sind gesetzt.
Wenn wir den Kader ausloten. Er lag dir auf der Zunge, ne?
Ja.
Ja, wir können natürlich
bei den Kader auch reden. Pass auf, fangen wir mal an.
Fangen wir alphabetisch an beim Tor.
Ja, beim Torwart.
Alphabetisch beim Tor. Ja,
Raimund Aumann.
Nein, ernsthaft. Ich sag was und dann könnt ihr euch dazu äußern. Also wir haben ja verschiedene Torhüter, die quasi zur Verfügung stehen. Gehen wir mal davon aus,
genau.
Neuer ist fit. Ja, sollen wir das mal setzen? Wir können ja zwei Szenarien
Moment, spielen. Was heißt, mit dem Wissen von heute,
dass er
aber dann gesund wird oder er ist generell fit?
Er ist fit genug, um mitzufahren.
Wettkampf fit.
Das funktioniert nicht.
Wie? Was heißt das? Er fährt mit.
Naja, Wettkampffit. Wir haben jetzt, was haben wir heute?
Ja, er hat nur noch 8 Spiele sind oder nur noch oder sowas. Oder?
Ja, und er schafft es gerade mal, sich jetzt halbwegs 100% zu belasten. Also
ist ja die Frage nicht, ist er fit, sondern ist es ein Risiko, ihn aufzustellen oder nicht? Also, ihr seid Bundestrainer, er ist an Bord, hat vielleicht noch 2 Bundesligaspiele gemacht, hat die Vorbereitung aber mitgemacht in Russland. Wen stellt ihr ins Tor?
Das ist schwierig. Also das Gute ist, Ter Stegen ist mittlerweile auf einem Niveau,
ist ganz gut,
dass man sich nicht irgendwie in die Hose puppen muss, wenn Neuer nicht spielt. Vor 2, 3 Jahren hätte ich das noch anders gesehen, weil ich fand Neuer auch bei der WM so überragend. Und dann kam lange nichts. Aber Ter Stegen hat ein gutes Niveau. Ich finde es geil, dass sie so weit hinten sitzen. Ihr müsst euch alle ein bisschen umdrehen. mittlerweile hat er so ein tolles Niveau, dass ich mir nicht mehr so viel Sorgen mache. Also, aber lass uns mal nur jetzt, um den Kader jetzt wirklich mal zusammenzustellen, einfach mal sagen, Neuer würde mitfahren. So, und ob dann Ter Stegen spielt oder Neuer, ist dann eine andere Frage, aber er fährt mit, dann haben wir Ter Stegen, da sind wir uns alle einig. Das heißt, wir diskutieren eigentlich nur um die dritte Position und da haben wir Trapp, da haben wir natürlich ein, ich schmeiß ihn mal in den Raum, ein Ulreich, dann haben wir noch unter Ferner liefen vielleicht einen Horn oder einen Fährmann und so, dann wird es auch so langsam ein bisschen dünn, ne?
So, aber so. Das ist immer die Diskussion, die ich so hasse.
Na?
Ja, es ist komplett egal, wen du als dritten Torhüter
bist. Ist es auch.
Ja. Weil das ist so eine Position, der muss einfach nur nett. Da sein, nett, er muss sein. Nett
sein.
Er soll sich nicht anlegen mit den anderen, er soll sich am besten nicht prügeln, er soll am besten nicht aufmucken.
Vernünftig trainieren.
Ja. Vernünftig trainieren, so mittrainieren, mehr brauchst du dann nicht. Ja. Da kannst du eigentlich, ist dann egal, ob du Trapp oder Leno mitnimmst.
Ja. Oder Leno hatte ich vergessen gerade. Ich sag einfach mal, ich sag trotzdem, ich nehme Ulreich mit. Viele werden sich fragen, warum. Ich sage euch warum. Trapp hat keine Spielpraxis in Paris, ist der talentiertere Torhüter meiner Meinung nach, aber er spielt einfach nicht in Paris. Sorry. Ulreich spielt ganz gut bei Bayern und er kennt die komplette Hintermannschaft. Er kennt 3 von 4 aus der Viererkette und kennt das Mannschaftsgefüge und er ist vor allem demütig genug, um einfach sich zu freuen, dabei zu sein. Deswegen sage ich Ulreich. Wen sagt ihr?
Das finde ich gar keine schlechte Option, aber ich glaube schon, dass sie sich auf Leno oder Trapp versteifen, das Trainerteam. Aber wenn ich es persönlich machen würde, würde ich auch Ulreich nehmen. Spielt eine starke Saison, ist drin im Saft. Du kannst halt noch mit Leno kannst du eher argumentieren. Trapp finde ich halt so ein bisschen wirklich, der sitzt meistens auf der Bank in Paris, keine Spielpraxis, spielt beim großen Club gut, aber trotzdem.
Mhm.
Also Leno oder Ulreich wäre meine Wahl.
Ich guck das jetzt mal nach, ob das stimmt, dass der überhaupt
nicht. Der spielt nicht. Der hat vielleicht, was hat er?
Nee, stimmt, der spielt nicht.
Nee, spielt überhaupt nicht.
Ja, also Ulreich weiß ich nicht. Ja, ich finde den nicht so stark, wie er die ganze Zeit geschrieben wurde, so. Leno finde ich aber auch, dass der kein. Also, ich habe ihn ja bei Comunio.
Ja,
also und den fand ich jetzt auch nicht so stark.
Es ist
also, sag egal, einfach
einen. Sag einen, du darfst auch so.
Wen gibt's denn noch? Ja, geht ja nicht. Gibt's einen junges Talent? Ja, vielleicht.
Leute, Fährmann. Das ist.
Sag doch einfach irgendeinen.
Das ist komplett egal. Nee,
dann nehme ich Fährmann, Ralf Fährmann.
Gut, Ralf Fährmann, freut sich die Schalke-Fraktion. Okay, jetzt müssen wir abstimmen. Was sagst du denn?
Finde ich auch nachvollziehbar. Ich bin ein großer Freund, Fan ist übertrieben, aber ich mag Bernd Leno. Der hat für mich aber zwischendurch auch immer mal Spiele drin, wo du echt sagst so, boah, das ist doch kein Bundesliga-Torhüter. Oder das passiert einem Bundesliga-Torhüter auf dem, oder sollte auf dem Niveau nicht passieren. Dennoch bin ich da bei Bernd Leno. Trapp aus den genannten Gründen nicht. Sicherlich kein schlechter Torhüter, aber hilft halt nicht, wenn er nicht spielt. Deswegen Bernd Leno.
Okay, das haben wir jetzt. Wir haben jetzt Leno, Ulreich, Fährmann, Leno. Ulreich.
Nee, ich nehme Leno auch.
Wie, du nimmst Leno?
Ralf hat mich gerade mit seiner Argumentation überzeugt.
Okay, also hat Leno 2 Stimmen, dann bin ich überstimmt, dann kommt Leno mit. Also die Torhüter stehen, wir haben Neuer Testing und Leno.
Sehr schön.
Ja? Gut. Kommen wir zur
Abwehr. Wer spielt denn jetzt? Wie wir gerade dabei sind.
Ja, ja.
Wir müssen ja schon
wenn Neuer sein. Fit ist, spielt er. Wenn er nicht
ich weiß
ist,
ich nicht. Da würde ich jetzt mal reingreifen vielleicht sogar.
Weil er keine Spielpraxis hat. Ja,
also das da ist bin Argument. Ich jetzt mittlerweile, wir sind ja jetzt, also sein letztes Spiel, war das Ding in Madrid, wo er sich verletzt hatte? Oder hat er danach nochmal Bundesliga gespielt?
Hat er nicht noch Anfang der Saison
Mittelfußbrüche gehabt? Aber die Frage
nein, er hat sich ja in Madrid, hat er sich nochmal wehgetan. Bei Real.
Ach so,
im Champions League-Rückspiel.
Ja. Ja, aber den hat er, glaube ich, dann.
Hat er dann nochmal Bundesliga gespielt? Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, viel wird er ja nicht mehr gespielt haben. Das hat sich ja relativ schnell danach quasi
abgemeldet. Ja, doch, 3 Spiele diese Saison hat er schon.
Sprich, diese Saison?
Ja, er hat am Anfang nochmal gespielt diese Saison und dann ist er nochmal quasi
aufgebaut. So rum. Nichtsdestotrotz sprechen wir über August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, ja, 8. Ich zähle mal 9 Monate, weil wir jetzt eigentlich schon Ende im April sind, weil wir gehen davon aus, dass er auch nächstes Wochenende nicht in der Startelf steht. 9 Monate nicht spielen und dann vielleicht 5 Spiele noch in der Bundesliga machen.
Ja, komm, dann nehmen wir
Vorbereitungsspiel.
Du hast ja schon recht, jetzt
können wir
mal
ab und
jetzt Ter Stegen. Ich habe jetzt keinen Bock.
Also im Optimalfall 5 Bundesliga.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar sagen, dass man aktuell Ter Stegen der bessere Torhüter einfach
ist. Ja, also, da haben wir
ja, der spielt eine überragende Saison. Also nicht nur, selbst wenn Neuer jetzt fit wäre und spielen würde, könnte man sogar diskutieren, ob nicht Ter Stegen doch spielen sollte. Also da, ich glaube, allein dafür brauchen wir eine ganze Sendung, um das gleich zu diskutieren.
Aber ich glaube einfach, dass Stand März, April, Mai 2018 Ter Stegen der beste deutsche Torhüter
ist. Ja gut, jetzt kommt.
Gut, also dann Ter Stegen. Dann packen wir Ter Stegen rein.
Ich finde, wenn wir viele Schüsse aufs Tor kriegen, ja, dann haben wir was falsch gemacht.
Ja, dann guckt
also ihr mal. Brauchen wir kein Torwart, ja.
Also nicht so einen guten zumindest.
Nicht so einen guten. Ich denke auch, dass Frankreich, Brasilien, Spanien, die werden nicht so oft aufs Tor schießen bei uns.
Also ihr Ter Stegen habe ich jetzt ins Tor gestellt.
Gut, da haben wir die Torreihenfolge mal geklärt. Dann kommen wir jetzt zur Abwehr. Jetzt wird es nämlich interessant, weil jetzt beim Tor, dritter Torhüter, ist eigentlich so die einzige richtige Position zum Diskutieren. Aber
was für ein System haben wir uns denn geeinigt?
4-2-3-1.
Das hat als Taktik Fuchs gesagt.
Ja, ist doch guck mal, wir können uns natürlich auch davon entfernen und komplett eigene Taktiken entwerfen und uns ausdenken, aber de facto werden die ja nicht eintreten, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Spiele 4-2-3-1 sind, ist ja relativ hoch.
Mich hat er überzeugt.
So, also ist doch Quatsch jetzt irgendwie, also,
Fantasy zu machen. Es gibt mehrere Sachen natürlich, klar. Und du kannst natürlich
auch Fünferkette, Italien ist aber raus. Also werden wir nicht Fünferkette spielen.
Du kannst auch argumentieren zum Beispiel, dass du hast eine Abwehr, wo auf jeden Fall Boateng wahrscheinlich, Hummels und Kimmich spielen.
Ja.
Vielleicht noch Süle als Ersatzmann auch noch mit dabei ist.
Ja.
Und die spielen im Club immer Viererkette.
Ja.
Also Bayern spielt ja nur Viererkette. Und dann kannst du das quasi sehr leicht auf die Nationalelf übertragen. So, wenn du
aber das ist doch Viererkette.
Das heißt, wir bräuchten noch einen Linksverteidiger.
Ja, das wird natürlich Hector, weil, seien wir ehrlich,
wie, du kannst doch jetzt nicht einfach alles hier vorwegnehmen.
Vorwegnehmen, wir könnten mir doch widersprechen.
Das aber du super. Bist doch gar nicht dran damit. Wir sind jetzt bei Innenverteidigern. Du kannst dich jetzt einfach Hector schon an die Tafel klemmen.
Zeig dir mal, wie ich das jetzt mache. Nee, also lass uns mal jetzt über die Verteidiger sprechen. Also,
und ihr dachtet wirklich, eine Sendung, wo es um Bundesligaspiele geht, hat keine Struktur. Herzlich willkommen.
Diese Sendung hat Struktur. Es ist, wir spielen ein System, wir spielen eine Viererkette ohne Mittelfeld und ohne Angriff. So,
Innenverteidiger.
Boateng, Hummels sind gesetzt.
Ja. Auch auf dem Platz?
Auch auf dem Platz. Für mich auf jeden Fall. Auf dem
Platz? Ralf? Ja.
Kimmich?
Für mich ja.
Gesetzt?
Ja.
Hector gesetzt?
Moment, ganz kurz. Wir sind jetzt noch beim Rechtsverteidiger.
Willst du jetzt über Kimmich diskutieren oder was?
Nein.
Dann ist er gesetzt. Dann sind wir jetzt
ein auf weiter. Dem Platz ja. Aber auf dem Linksverteidiger, auf der Linksverteidigerposition.
Du würdest Kimmich auf links stellen?
Nein. Weil du ja sagtest, rechts sind wir gesetzt, links ist für dich
hier. Nein, ich klopfe ab, wo es Diskussionsbedarf gibt. Sonst müssen wir das ja nicht unnötig in Länge ziehen. Also, wir waren bei Kimmich, Boateng und Hummels. Und jetzt kommt die Linksverteidigerposition. Gibt es da Diskussionsbedarf?
Also, wenn Halsten es jetzt wieder viel hätte, wäre wenn. Wenn Halstenberg fit geblieben wäre.
Was er leider nicht ist.
Was er leider nicht ist, das stimmt. Hätten wir, glaube ich, da eine Diskussion. So,
aber ich weiß nicht.
Ist halt die Frage, bleibt es bei der Viererkette oder spielen wir eine
Fünferkette? Ich bin von Jonas Hector nicht überzeugt.
Selbst wenn wir Fünferkette spielen, stellt sich ja trotzdem die Frage, wer links spielt.
So oder so brauchen wir wohl einen Linksverteidiger. Wir brauchen noch einen Linksverteidiger.
Dachte ich ja.
Ja. Du kannst doch nicht aber einfach ohne Linksverteidiger
spielen. Ja, das stimmt. Das ist doch vielleicht eine Idee mal.
Wie?
Ja, ohne Linksverteidiger zu spielen. Das ist eine Riesenidee, eine Seite offen zu lassen.
Ich hab doch ein Buch, Tobi.
Nein, aber du kannst ja zum Beispiel sagen,
wir greifen nur über rechts an, oder was?
Wir greifen nur über rechts
an. Und der Gegner auch. Bitte, du machst so ein Schildrams rein, wo du sagst, bitte, hier ist geschlossen.
Du kannst dann ja quasi mit so einer verkehrten Dreierkette spielen. Also du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, wir stellst da jetzt noch, was weiß ich, den Rüdiger oder was weiß ich auf, oder
auf links.
Süle, so auf halb links, dass du dann sagst, hier, dann machst du hier so Kimmich ein bisschen vor, dann machst du hier so quasi so einen Linksaußen-Verteidiger.
Dann sind wir ja bei einer Fünferkette.
Ja, das
dürfen
wir ja nicht,
weil Nils das verboten hat. Dann brauchst du ja aber trotzdem. Ah, ich liebe ja Taktiktafel, ne?
Komm.
Dann brauchst du ja trotzdem, wenn der Gegner den Ball hat,
dann
brauchst du ja trotzdem hier die Absicherung.
Ja, weil klar.
Die werden ja dann eher so stehen und dann hast du wieder einen Linksverteidiger. Und den musst du halt mit einem besetzen, der die linke Seite bearbeiten kann. Plus irgendwie auch den Linken nicht nur zum Stehen hat.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es
jetzt. Wo wir wieder beim alten Problem
sind. Grenzt an Albernheit jetzt.
Ich habe das
Gefühl, ihr wollt
das Albernheit. Das Einzige, was du machen kannst, Tobi, dass du diese Position möglicherweise ein Stück weit offensiver besetzt. Als mit einem ganz klassischen Linksverteidiger.
Ja, mit wem würdest du sie denn besetzen? Das ist ja die Frage.
Das hat das nächste Problem.
Wir haben keinen Linksverteidiger. Haben keinen
Aber wir sehen es ja jetzt zum Beispiel, oder viele Vereine gehen ja hin und, oder wenn du eine Fünferkette spielst, sind die Außenpositionen, das sind ja nicht diese ganz klassischen Linksverteidiger, sondern das sind ja auch Leute, das Anforderungsprofil dieser Position hat sich ja dahingehend verändert, dass sie auch sehr, sehr offensiv stark sein müssen oder zumindest auch offensiv denken müssen. Sie sind ja nicht nur fürs Verteidigen da, wenn du es in der Fünferkette spielst. Folglich, wenn wir eine Spieloption hätten, könnten wir darüber nachdenken, aber du sagst ja auch, oder du stellst die Frage zurecht, wen? So, da sieht es halt aktuell schwierig aus.
Ich sag Marcel Schmelzer. Bam, da haut er einen raus.
Da haut er einen raus.
Ich finde Marcel Schmelzer besser als Jonas Hector. Ich finde, er macht, also immer wenn ich den sehe, irgendwie auch bei Dortmund und so, ich finde, dass der immer eigentlich richtig gute Leistungen bringt. Ich meine, klar, Dortmund diese Saison nicht so mega stark, aber das Gleiche kannst du dann auch zu Reus, gut, der hat überhaupt nicht gespielt, aber generell finde ich, Schmelzer, also das, was ich von Jonas Hector gesehen habe, gerade auch diese Saison bei Köln, hat mich jetzt nicht dazu veranlasst zu sagen, das ist unser Weltklasse-Linksverteidiger. Und auch jetzt das beim Länderspiel fand ich ihn auch wieder nicht so stark, muss ich sagen. Weiß nicht, warum nicht Schmelle? Also ich würde Schmelle mitnehmen, zumindest mitnehmen. Ob wir ihn dann auf dem Feld sehen, weiß ich nicht. Also
gehen wir jetzt mal ganz weg von diesem
besser Löw, als Platten hat es
Mark Schmelzer nicht oder was, das machen wir, blenden wir mal aus, gut. Aber das ist ja unsere Elf. So. Ja. Aber ich weiß halt nicht, du hast das schon richtig gesagt, vor einem Jahr wäre ich wahrscheinlich noch bei dir gewesen, aber Schmelzer spielt jetzt keine überragende Saison, wie niemand in Dortmund. Er wird auch nicht jünger mit dem Alter. Und du musst halt auch ihn dann gucken, wie du ihn... Du musst auch gucken, wie du ihn da richtig einbindest kannst, quasi in die Elf.
Hört doch mal auf mit Philipp Max, Alter, nur weil er ein paar Eckstöße da gemacht hat. Labert mich doch nicht voll, der Typ kann gar nichts. Bratwurst, Alter. Philipp Max, das ist auch immer so ein Hype. Ja, ey.
12 Vorlagen.
Ja, und Zavella ist damals bei der Eintracht hatte 16 Vorlagen. Und es hat gar nichts zu sagen bei einem Außenverteidiger.
Warum?
Wenn er die Ecken schlägt oder die Freistöße macht, das heißt noch gar nicht, dass es ein guter Linksverteidiger ist.
Ich meine, hier steht ja auch noch Plattenhardt.
Ja. Das ist ein Name. Von dem halte ich auch nichts.
Also wir brauchen halt einen
solide Backup. Langweilig.
Ja, aber Leute, ihr eiert hier rum. Hört doch mal auf
mit gut, der Sprache. Es ist halt
jetzt toll, ja, finde ich schon mal eine gute Idee.
Was ist mit toll? Du sagst ja. Langweilig, andere würden sagen komplett zuverlässig.
Ja. Okay, ich will jetzt Namen hören. Ich will jetzt von euch hören. Nein,
psst.
Was ist denn los, Tobi, hier? Ich übernehme das Zepter jetzt.
Okay.
Ich möchte jetzt von jedem von euch einen gesetzten Linksverteidiger und einen Backup, der mitkommt. Und das kann sein, dass ihr sowas sagt wie Rüdiger, und dann ist er eh im Kader, ist ja cool mit mir. Oder ihr sagt einen extra Linksverteidiger wie Plattenhardt, der das Backup macht oder meinetwegen Schmelzer. So, du fängst an.
Ich bleibe bei Hector und spreche ihm eine ähnliche Rolle zu, wie Arne Friedrich sie damals hatte.
2010.
Ja, ganz, wie soll ich sagen, grundsolide, nicht auffällig, aber auch nicht im negativen Sinne auffällig, sondern einfach nur macht einfach seinen Job.
Ja.
Punkt. Sticht nicht so heraus wie ein möglicherweise ein Hummels oder Groß oder ähnliches, aber ist halt da und erledigt einfach
solide sein Ding. Ja. Ich sag auch, es führt keinen Weg an Hector vorbei. Er ist, und da sind sich ja alle einig, wahrscheinlich einer der wenigen Positionen, die nicht Weltklasse besetzt ist oder an der Weltklasse kratzend besetzt ist. Und das ist einfach der Schwachpunkt der Mannschaft. Aber das ist auch ein bisschen so gemein, so ein Jungs sagen, du bist der Schwachpunkt. Das finde ich irgendwie so fies. Aber ich sehe einfach niemand Besseren. Es gibt keinen zweiten Kimmich. Ich hatte eine Zeit lang immer gehofft, vor ein paar Jahren, dass der Benjamin Henrich sich in diese Richtung entwickelt. Der konnte ja eigentlich beide Seiten spielen. Er konnte Links- und Rechtsverteidiger spielen. In letzter Zeit hat er sich vermehrt, glaube ich, auf rechts sozusagen festgelegt. Aber der wäre so eine Wahl gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, der kann für beide Seiten Backup machen. Und deswegen hatte ich kurz überlegt, den in den Kader zumindest mitzunehmen. Aber ich glaube, er hat nicht mal in Leverkusen wirklich einen hundertprozentigen Stammplatz und hat die Entwicklung nicht so hundertprozentig genommen, die ich mir von ihm erwünscht hätte. Deswegen sage ich auf jeden Fall Hector und als Backup brauchst du einen Linksverteidiger, weil wir auf links niemanden haben, auch aus der Innenverteidigung nicht, der links spielen kann. Und deswegen bleibe ich bei Jogi Löw's Lieblingsspieler und dann sage ich, meinetwegen soll der Plattenhardt mitkommen und ich hoffe, dass er nicht spielt.
Das ist auch wieder scheiße, ne?
Ich sage auch Jonas Hector in der Startelf und Schmelzer auf die Bank.
Ich würde sogar so weit gehen, dass ich vielleicht sage, kein Backup. Also Hector auf den Platz, dass du Backup quasi Fünferkette machst mit irgendwie Brandt als links außen oder mit vielleicht sogar Sané, wenn du sehr offensiv spielen willst. Oder dass du vielleicht sagst, okay, notfalls kann da ein Rudi oder ein Can oder sowas aushelfen. Weil halt, das ist halt, wenn du Plattenhardt drin hast, dann hast du erst halt quasi nicht so gut, dass du halt sagen kannst, dass der halt was bringt. Du hast halt quasi einfach nur diese Position doppelt besetzt mit einem Spieler, der aber auch eigentlich, den du nirgendwo anders benutzen kannst, der eigentlich nichts anderes macht, außer darauf zu warten, dass Hector sich verletzt. Deswegen würde ich sagen, Hector und niemand.
Also nur
lieber, Hector und sonst dann nichts. Lieber halt für Rudi oder Can noch einen Mittelfeldplatz freihalten, quasi, den man dann flexibel verwenden kann.
Kann Can nicht auch Linksverteidiger spielen?
Ja, auch nicht Can gut.
Nicht so gut.
Hat er, glaube ich, auch ein sehr schlechtes Testspiel mal gemacht auf der Position oder ein Länderspiel. Ja. Er ist halt schwierig, ne?
Er wurde auf rechts, das war die Zeit nach Philipp Lahm, als man versucht hat, einen Rechtsverteidiger zu finden, vor Kimmich. Mhm. Und da hat man Emre Can mehrfach auf rechts ausprobiert, genau wie Rudi. Und die haben alle nicht funktioniert. Also Can ist kein Außenverteidiger.
Also ich klebe jetzt erstmal
Hector natürlich auch weg davon, Emre Can irgendwie außen einzusetzen. Er hat es auch ein paar Mal probiert.
aber lässt ihn jetzt natürlich auch nur noch im Zentrum spielen.
Aber Hector kommt auf jeden Fall rauf, nicht?
Gut, aber ich möchte, ja, aber wir, also pass auf, wir machen jetzt Folgendes, ne? Wir einigen uns auf jetzt eine Top 11 und danach wollen wir aber ja, den Kader auffüllen. Es ist wichtig, ja, wer kommt glaub, mit Platt, bleibt zu Hause,
jetzt, ne? Platt hat jetzt hier quasi schon
ja, gelegt. Okay, dann spielt Hector also quasi auf links. Wir haben jetzt 10 Minuten gebraucht, um das Offensichtliche festzustellen. So wird die Viererkette aussehen und wir ziehen weiter ins Mittelfeld. Da haben wir jetzt einige Kandidaten. Das ist ganz spannend, weil wenn jetzt alle fit bleiben, dann haben wir im Gegensatz zu 2014 auch den Turnieren davor im Mittelfeld wirklich die Qual der Wahl. Natürlich Kedira und Groß sind die Platzhirsche. Wir haben aber Gündogan, der fantastisch spielt in Manchester und auch verletzungsfrei ist. Dann haben wir natürlich einen Mesut Özil. Mhm. Ist die Frage, ist der gesetzt oder wer spielt da noch? So, ein Goretzka kommt noch vor, dann haben Emre Can haben wir noch. Also wir haben sehr viel Auswahl im Mittelfeld. Wer spielt bei euch? Jetzt fangen wir mal bei Tobi an.
Groß ist, glaube ich, da müssen wir auch alle gar nicht groß über Groß diskutieren.
Da muss nicht groß diskutiert werden.
Der ist, glaube ich, gesetzt. Frage ist halt, mit wem du daneben spielen willst. Ich bin immer kein so riesen Kedira-Fan, der natürlich vielleicht in den K.O.-Spielen nachher so einen Schuss Aggressivität reinbringt, den du vielleicht brauchst. Aber ich bin auch von Gündogan sehr begeistert. Ich glaube, auch so groß Gündogan wäre schon geil. Wobei du könntest halt, da kannst du halt drei Varianten machen, finde ich. Also du kannst groß, Kedira und dann Özil. Das ist nicht meine präferierte Variante. Aber was du machen könntest, ist groß, Gündogan, Özil. Was natürlich sehr, sehr offensiv, das wäre meine Variante, weil es halt sehr viel Spielfluss ist. Aber das kannst du natürlich defensiv nicht unbedingt verargumentieren. Wobei Gündogan defensiv auch geil ist eigentlich mit einer Aggressivität, aber auch nicht so auf dem Niveau von Kedira. Und deswegen, jetzt kommt's, Kroos, Kedira, Gündogan auf 10.
Moment, Kroos,
Kedira, Kroos, Gündogan Kedira nebeneinander.
Also Özil raus in seinem Modell sozusagen.
Also du schmeißt Özil für Gündogan raus sozusagen.
Das ist schweren Herzens, wobei man kann auch bei Özil noch außen diskutieren später vielleicht.
Nee.
Also bist du dir sicher?
Wie? Darf ich auch was sagen heute?
Jetzt in der Sendung? Ist doch wir machen rein nach.
Ja, ja natürlich. Dann,
exakt. Du bist dran.
Danke. Mach doch.
Mach jetzt bitte.
Das ist alles falsch, was ihr sagt.
Sehr schön.
Ich finde, es ist nicht ganz falsch, aber man muss natürlich eigentlich auch gucken, gegen wen man spielt. Gegen Spanien würde ich zum Beispiel nicht auf so ein Mittelfeld setzen, wie du es jetzt gesagt hast. Da würde ich schon auch den defensiv stärkeren Kedira einsetzen. Deshalb finde ich, Kroos, Kedira ist, finde ich, ein super, super Mittelfeld, mit dem wir 9 von 10 Gegnern schlagen. Gibt vielleicht die ein oder andere Situation, wo man dann drüber nachdenken kann, ob man mehr spielerische Klasse reinholen will und dafür ein bisschen defensive Stabilität opfern möchte, dann könnte man über einen Tausch Gündogan. Und ich finde, wir haben da ein Luxusproblem, weil ich finde Gündogan auch super. Ich finde ihn auch spielerisch gut. Ich finde auch Leon Goretzka in einer super guten Verfassung, auch nicht viel schlechter als Kedira. Allerdings noch nicht so eingespielt in der Nationalmannschaft wie ein Kedira und auch natürlich nicht die Erfahrung. Aber irgendwann muss man ja auch dann die mal reinwerfen. Wir haben ein Luxusproblem, weil wir mit Gündogan, Kroos, Kedira und Özil einfach 4 Spiele haben, wo man eigentlich keinen von auf die Bank setzen will, aber eigentlich auch meiner Meinung nach nicht alle 4 aufs Feld stellen kann. Deshalb ist meine Entscheidung, ich sage Kroos und Kedira, auch wenn es unkreativ ist, es tut mir leid, man muss nicht der Hipster sein. Meine Mannschaft würde dafür gewinnen gegen deine.
Mütze und Bart
und in der, und offensiv würde bei mir tatsächlich Özil spielen. Und du merkst ja bei Özil relativ schnell, weiß nicht, 10 Minuten, 10, 15 Minuten, ob er Bock hat an dem Tag.
Und
nach 10 Minuten kannst du auswechseln, ja. Gündogan bringen. Du merkst halt, oh scheiße, ist wieder einer dieser Tage, wo er keinen Bock hat. Und dann schnell reagieren. Aber ich sag Groß und Kedira.
Ja. Ich schließe mich zu vielem, was du gesagt hast, an. Das kommt für mich auch ganz stark auf den Gegner an. Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die sich hinten reinstellt oder die sehr, sehr defensiv ist. Und wir haben in der Vorrunde ja Schweden, wir haben Mexiko und ich glaube Südkorea. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man gegen diese Gegner auch offensiver spielt und dass man dann Gündogan neben Kroos stellt, wobei Kroos den defensiveren Part hat und Özil auf die 10. Das wäre für mich spielerisch das beste Mittelfeld, was wir aufbieten können. Und wenn es darum geht, den Gegner auszuspielen und man sehr offensiv steht und man Lücken finden muss, dann hast du eben Gündogan, der für mich technisch stärker ist, wendiger ist und der auch einen besseren Blick für die Lücke hat und auch mal einen tödlichen Pass spielen kann. Und Özil wird immer viel diskutiert und an dem wird immer viel festgemacht, gerade wenn es nicht läuft. Aber ich bin ein großer Fan irgendwie von Özil, weil der, glaube ich, viel mitbringt, was in der Nationalmannschaft sehr rar ist. Also er ist unglaublich passsicher, sehr, sehr kreativ.
Motivation.
Oh, er sieht immer irgendwie einen Spieler, der anspielbar ist. Er kreiert unglaublich viele Chancen. Er ist natürlich jetzt nicht der Typ, an dem sich eine Mannschaft aufrichtet. Also der ist nicht der Spieler für eine Mannschaft, wenn du 2-0 hinten liegst oder 1-0 hinten liegst und sagst, okay, wir müssen jetzt uns aufraffen und den Gegner mal irgendwie auch körperlich dominieren oder whatever. Dafür ist er nicht der Typ. Aber er hat für mich immer noch überragende Qualitäten. Deswegen spielt er bei mir auch. Und am liebsten so, mein ästhetisches Empfinden möchte am liebsten Groß, Gündogan und Özil sehen. Aber, und da bin ich bei Eddie, das wird nicht gegen alle Gegner gelingen. Da brauchen wir manchmal auch eine defensive Kante. Jemanden wie Khedira. Und deswegen wird wahrscheinlich Khedira spielen neben Groß und Özil auf der 10. Und Gündogan ist der erste Vertreter. Aber wir müssen mal zurückdenken an 2014. Da hatten wir Schweinsteiger und Khedira, die auch immer verletzt waren. Und im WM-Finale hat Kramer gespielt.
Ja.
Also die WM ist lang und es sind immer Wehwehchen drin. Und deswegen wird sich auch die Aufstellung verändern. Und es ist eine absolute Luxussituation, dass wir so viele gute Jungs dieses Jahr haben. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir werden in der Startelf auch großen Khedira sehen. So, und Özil.
Einwände. Was die Sechserposition angeht, die beiden nicht. Für mich ist auf der Position wichtig, dass wir neben Groß einen defensiv zweikampfstarken Spieler haben. Ich bin ein großer Fan von Toni Kroos und seiner Art und Weise zu spielen, aber Toni Kroos ist kein defensiv aggressiv arbeitender Sechser. Er macht sehr, sehr viel über sein Stellungsspiel, er macht sehr, sehr viel mit seiner Erfahrung, aber er ist jetzt nicht dieses Zweikampfmonster, wie es eher ein Khedira ist oder mal ganz übertrieben Jens Jeremis war. Also das gehört nicht zu Toni Kroos seinen Stärken. Deswegen brauchen wir da oder braucht die Mannschaft da jemanden wie Khedira, meiner Meinung nach. Und für mich sind wir schon in der Reihe davor oder erstmal nur die beiden?
Nee, erstmal, ja, du kannst auch jetzt, hängt ja auch zusammen mit Özil. Du kannst auch gerne.
Und davor würde ich auf jeden Fall Gündogan spielen lassen. Hm. Der das große Plus hat, sollte dahinter was passieren, sprich Groß oder Khedira, aus welchen Gründen auch immer, Gelbsperre, Verletzung. Auch auf der 6 spielen kann, was er jetzt im Verein auch häufiger gespielt hat als Vertretung von Fernandinho. Und dann kann man über Özil nachdenken, aber für mich nicht in der Startelf, wenn die drei alle fit sind und spielen können und wir dieses System spielen.
Ich würde aber bei Gündogan sagen, der hat halt auch nie gegen den Ball so die Aggressivität, die Khedira mitbringt.
Deswegen ja auch nicht Khedira neben Groß.
Ja.
Ja, er will, Gündogan statt Özil, nicht
er will Gündogan auf die 10. Ja, klar. Ja. Deswegen war mein Gedanke anfangs, irgendwann mal Gündogan auf die 6 zu packen. Aber man kann das auch so machen. Haben wir jetzt quasi aber dann, also eigentlich mit Groß, Khedira, Özil war jetzt die peripherierte Variante von allen. Oder du hast Gündogan gesagt, ich habe auch Gündogan auf die 10 gesagt.
Ja, wie gesagt, ich würde es vom Gegner abhängig machen.
Ja, klar.
So, ich denke, gegen große Nationen muss Khedira spielen.
Ja, also Khedira und Kroos, da sind wir uns ja einig quasi. Da haben wir uns ja alle quasi gesagt.
Ja, und dann geht es nur, ob Özil oder Gündogan. Ja, für mich ist Özil der etwas feingeistigere, kreativere Spieler und Gündogan ist für mich dynamischer, aggressiver, auch defensiv viel stärker.
Als wer?
Als Özil.
Jeder ist defensiv stärker als Özil.
Ja. Gut, also, auf was haben wir uns geeinigt? Zack, zack, und Özil auf der 10 oder Gündogan auf der 10? Du warst für Özil, Eddie, oder warst du
für... Ich war für Özil.
Bring ich die Regie jetzt in Nöte, wenn ich da jetzt ein Voting anfordere oder sowas?
Naja, wir sind ja unentschieden.
Ne? Ja, man kann ja auch mal drüber über Müller diskutieren, ob der nicht hinter den Spitzen spielen soll.
Ja, aber dann... Nicht auf dieser kreierenden Position.
Gut. Für mich. Ich wollte ja auch nur mal irgendwas...
Ja, klar. Ist ja auch nur eine Meinung von vieren, die ich hier vertrete.
Nee, ich hätte es auch nicht gemacht. Ich wollte einfach nur mal auch noch.
Du wolltest mal die letzten 10 Sekunden noch mal den Leuten noch was zum Nachdenken.
Es gibt, glaube ich, nur eine Lösung für das Problem.
Na, Werbung?
Schnick, schnack, schnuck.
Schnick, schnack, schnuck? Ja, okay, aber.
In
ja,
der dann, Werbung.
Also,
wer ist denn jetzt hier für was? Wer ist für Gündogan?
Wir beide.
Die beiden sind für Gündogan auf der 10 und wir sind für Özil auf der 10.
Bist du für Özil?
Ich bin für Özil.
Okay.
Ihr seid echt für Gündogan? Vor Özil?
Ja, ich bin ein riesen Özil-Fan, aber ich finde halt, Gündogan spielt halt so eine überragende Saison.
Wie äußert sich das bei dir, indem du ihn aus dem Kader
schmeißt? ich hätte ihn auf dem Flügelfeld sogar aufgestellt, aber das ist ein anderes Thema.
Ach, come on, Özil auf die Flügel, das ist aus einer längst vergangenen Zeit.
Na gut. Aber halt, stimmt schon, eigentlich Özil ist schon geil, aber Gündogan ist auch geil, das ist ein totales
Luxus. Exakt, und das ist ja das Geile dieses Jahr, das macht doch Spaß.
Tschüss.
So, bis gleich. Ihr könnt in den Comments natürlich hier irgendwie auf... Chats und so weiter eure Meinung mal hinterlassen. Wir lesen das jetzt in der Werbung. Was denkt ihr denn? Was ist denn euer präferiertes Mittelfeld? Schreibt mal drei Namen aus denen, die wir genannt haben. Wer soll spielen? Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Ja, nochmal eben gucken, wie es dir stehen würde. Bei Rot ist ja schon. Ach, wir sind schon wieder drauf. Etienne wollte es unbedingt mal anprobieren. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Supershow, heute live. Vielen Dank nochmal hier an die Offenbacher Kickers für das Trikot. Wir reden über die Nationalmannschaft. Machen wir ein bisschen
Ruhe. So, und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen.
Tobi hat eine Entscheidung. Das heißt, du kannst ja nur umgeswitcht sein, weil du kannst ja nicht alleine.
In der Werbepause umgefallen.
Ja.
Also Özil spielt. Harddruck des Chats bin ich umgefallen.
Ja, aber können wir
da noch, können wir schon mal einen Kader auf jeden Fall.
Können wir nochmal festhalten, dass das eine fantastische Situation ist, dass wir aus diesen vier Spielern einen auf die Bank
setzen. Du bist doch hier verantwortlicher Chefredakteur dieser Sendung. Warum?
Ja, aber ich habe im Chat haben viele gute Argumente und du spielst ja auch vielleicht, okay, man kann dann nachher drüber reden, gegen Brasilien oder so oder gegen Spanien ist vor Viertelfinale nichts und selbst da dann eigentlich, glaube ich, nicht so richtig. Und für diese Gruppenphase ist das, glaube ich, schon die beste Elf, die sich auch einspielen
kann. Okay, komm, wir machen mal weiter jetzt. Wir haben auch noch andere Themen heute, deshalb, wir haben jetzt noch drei Positionen, das sind die offensiven Außenbahnen und den Sturm.
Also die Außenbahn werden wir jetzt heiß diskutieren, glaube ich, und den Sturm, der wird vermutlich von uns allen
heiß diskutieren. Da bin ich mal gespannt, welche Gegenargumente bei Sané kommen.
Ja, können wir gerne drüber reden.
Marco Reus. So.
Ja, exakt.
Marco, naja. Ja, du hast ja schon wieder eine.
Also nicht verstehen.
Marco Reus ist ein. Wir fangen bei dir. Du bist wieder dran. Ja. Wir fangen bei dir an und du darfst jetzt die Außenposition anfangen.
Sané, und zwar mit 1000 Ausrufezeichen.
Links?
Ja.
Gut. Und rechts? Sané.
Sané
mit beide Seiten.
10.000 Ausrufezeichen.
So schnell, er kann beide Seiten gleichzeitig
bespielen. Ja. Also das musst du auch nicht überlegen, oder?
Ja.
Wen willst du? Wer fällt dir quasi aus der Pistole geschossen
ein?
Müller. Wie Sané?
Müller spielt eine überragende Saison dieses Jahr.
Nachdem ich ihn bei Comunio verkauft hatte.
Korrekt. Der spielt halt wirklich gut dieses Jahr. Und wenn du halt vorne dann nachher noch Gestaltungsspielraum haben willst, im Sturm finde ich ihn nicht
bei dem so geil. Bei dem System Sané Müller.
Punkt. Gut. Fertig?
Ja. Gut. Ich freue mich ja schon auf deinen Reus.
Ja, ich bin auch noch dran. Also, für mich ist Müller dann auch auf rechts gesetzt, weil er wieder super in Form ist, weil er vor allen Dingen torgefährlich ist. Also, das ist ja auch mal eine Frage. Deutschland spielt immer sehr gefällig und ist schön anzuschauen, aber die Effizienz vor dem Tor geht einem manchmal ein bisschen ab, wenn man nicht gegen San Marino spielt. Und Müller ist halt einfach jemand, der wie ein Stürmer denkt und Tore schießt. Das hat man jetzt auch gegen Spanien gesehen. Ein Özil ist kein Torjäger und ein Werner, den ich sehr schätze und der wird sicher auch bei uns allen spielen, aber so viel Torgefahr, weiß nicht, Müller halt, ist für mich wichtig.
Du brauchst halt schon noch jemanden, der nachstoßt, gerade wenn du so mit Özil spielst, mit so einem eher kreativen Mittelfeld. Gut, kannst du Khedira noch sagen, aber ich würde schon sagen, Müller ist halt so jemand, der dann quasi den Laufweg rein.
Ja, jemand, der einfach torgefährlich ist. Ja. So, der ist für mich auch gesetzt. Und auf links gibt es für mich drei Kandidaten. Mhm. Und zwar Sané, Reus und Draxler. Draxler wird von Löw vermutlich den Vorzug erhalten. Was lustig ist, weil ich glaube, dass bei uns allen vier Draxler nicht den Vorzug erhält. Aber ich glaube, dass Löw ihn am Anfang spielen lassen wird. Es sei denn, Sané, lass mich das mal aussehen. Es sei denn, Sané macht ein brillantes Spiel. Und zu Sané, ich habe viele, viele Manchester-Spiele gesehen dieses Jahr. Und ich habe ja auch tausendmal in den Sendungen gesagt, ich bin ein absoluter Sané-Fan. Also schon bevor er zu Manchester gegangen ist, bei Schalke war ich schon Fan, weil der Junge einfach was hat, was kein anderer deutscher Nationalspieler hat.
Locken.
Und ein Tattoo von sich selbst auf dem Rücken. Aber der Junge ist unfassbar schnell, geschmeidig. Der ist so tricks. Also der dribbelt die Jungs da in der Premier League einfach schwindelig. Und er hat zwar diesen Schuss Eigensinn, den du brauchst als ein Spieler dieser Kategorie, aber gleichzeitig setzt er eben seine Mitspieler in Szene. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Assists er hat, aber er hat, glaube ich, das Verhältnis aus, also er
11.
ungefähr, was ich lass ihn 20, 21 Spiele haben und er hat ungefähr genauso viele Scorerpunkte. Ich glaube, er hat irgendwie 8 Tore und 12 Assists oder irgendwie so. Also
11.
Sehr, sehr gute, was? Wie? 11?
11.
Er hat gerade nachgeschaut.
Hast du gerade nachgeguckt?
Ja.
Entschuldigung, aber ich war ja nicht so weit weg. Also er hat sehr, sehr gute Statistiken, auch wenn er natürlich beim besten Verein spielt, das hilft ihm sicherlich. Aber ich finde den Jungen überragend. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, ob ein Reus in Topform nicht noch mehr Torgefahr vielleicht auch bringt und ob der vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung noch mit reinbringt, weil Sané natürlich auch noch sehr jung ist und sehr offensiv denkt und defensiv vielleicht das nicht so 100% also, ernst nimmt.
Ihr seid nicht nur zu zweit hier heute.
Ja, aber es ist eine grundsätzliche Aussage, die wir vielleicht im Laufe dieser Diskussion einfach auch beachten sollten. Ein XY in Topform und. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir nicht danach gehen, was vielleicht einer spielen könnte, sondern über das, wir sind jetzt in der Position, wir stellen den Kader für, ja. Wir stellen den Kader für die WM auf.
Ja.
So, das heißt, wir können jetzt nicht darauf hoffen, ja, warte mal, der hat vor 2 Jahren, hat der aber mal geil gespielt und so, sondern wir müssen halt jetzt in Betracht ziehen, was ist die letzte Zeit gewesen und wie hilft er uns jetzt kurzfristig? Nicht, ja, wenn ich den jetzt mal 3 Monate aufbaue, dann ist der, wir sind keine Vereinstrainer, wir sind jetzt gerade Nationaltrainer und haben nur dieses eine Turnier.
Ja, aber es sind noch 8 Bundesligaspiele. Reus hat jetzt schon bei seinem Comeback relativ erstaunlich, ja, finde ich, bewiesen, dass er die Verletzung relativ gut weggesteckt hat.
Dann müssen wir die Sendung aber im Mai nochmal machen.
Naja, ich finde schon, dass wir, klar, wenn du jetzt sagst, morgen ist Spieltag, ist es nochmal was anderes, aber ich denke schon, dass wir auch die Umstände, dass eben noch 3 Monate Zeit sind, bis die WM beginnt, dass man das schon irgendwie auch noch mit in seine jetzige Aufstellung mit einbeziehen sollte, weil sonst, wenn sich heute dann irgendeiner einen Wadenriss holt, dann kannst du den morgen auch nicht beim Spiel aufstellen.
Ja, aber ist genau dasselbe Problem in die andere
Richtung. Ja, aber wenn jetzt Kroos sich heute einen Fuß verletzt, aber das dauert 4 Wochen, nimmst du dann nicht mit in den Kader oder was? Das ist doch Quatsch. Also wir reden schon darüber, was realistisch ist, welche Form realistischerweise zu WM-Beginn erreicht werden kann anhand der Zeit, die noch übrig ist, vorausgesetzt, die Spieler verletzen sich jetzt nicht nochmal. Und da kann man sagen, 3 Monate noch. Ich sag nicht, dass Reus meine Nummer 1 ist. Ich finde, es ist einfach eine absolute Luxussituation, dass wir auf links mit Sané und Reus 2 so Topspieler haben. Ich sag nur, dass wenn Reus jetzt noch 3 Monate Zeit hat, noch 8 Ligaspiele macht, die WM-Vorbereitung hat, dass er auf jeden Fall eine ernsthafte Alternative zu Sané ist. Und ich finde, es ist eine super Situation, weil du kannst bei einem Sané, weißt du auch noch nicht, das ist sein erstes großes Turnier. Gut, das ist, glaube ich, auch das erste Turnier.
Euro gespielt auch.
Ja, okay. Aber er ist noch jung und vielleicht Leistungsschwankungen unterlegen. Und dann kannst du aber halt mit Reus direkt irgendwie reagieren. Oder umgekehrt. Du kannst feststellen, heute ist nicht fehlt bei Reus was. Und dann kannst du mit Sané einbringen. Also ich finde,
das ist fast Jacke wie
Hose. Eine Sache muss man auch noch bedenken. Nicht? Wenn du diese 11 quasi so hast jetzt. Wir sagen jetzt mal Müller rechts, haben wir jetzt ja quasi alle abgenickt. So, wir streiten uns über links. Dann hast du ja auch so ein Ungleichgewicht. Du hast Hector auf links, du hast Khedira auf halb links, auf rechts hast du Kimmich, hast du Kroos so quasi halb rechts, Özil, der auch mal gerne nach rechts zieht. Das ist eine Mannschaft, die halt eher über rechts kommt, sagen wir es so. Du willst ja dann eigentlich eher Kimmich einsetzen, als du Hector einsetzt.
Ja.
Und Sané, wenn der links außen spielt, spielt er schon sehr links außen. Also er kommt dann wirklich immer auch gern von der Grundlinie und sowas. Mhm. Und dann ist dann auch wieder die Frage, wie passt das, nicht?
Aber
das gegen Spanien hat ja auch Draxler zum Beispiel gespielt, auch wenn ich Draxler überhaupt nicht bevorzuge.
Ja, aber Löw wird ihn spielen lassen, denke ich. Aber ja. Wenn, also meinst du, kann das nicht vielleicht auch von Vorteil sein, wenn Sané dann an der linken Außenbahn klebt und dann vielleicht auch mal ein Flügelwechsel kommt oder so?
Das kann man
und dass er dann eben ein bisschen Raum hat und dann mit Tempo einfach auch auf 1-2 Leute zugeht und dann was kreieren kann. Er
das
vielleicht
auch genau, das wäre dann die andere Idee quasi, dass du halt quasi von rechts aufbaust und dann halt die Tempowechsel auf den Flügel machst. Also ich bin auch eher bei Sané, muss ich sagen, weil er halt auch eine sehr gute Saison spielt und
ja. Punkt. Aber es ist, Jungs, wir streiten uns jetzt, ja, was leidenschaftlich ist.
Trotzdem.
Aber ich finde es einfach so großartig, weil, guck mal, wir kommen aus einer Zeit, wir sind alt genug, wir haben die große Depression des deutschen Fußballs miterlebt, so angefangen spätestens nach der Euro 96, auch wenn wir 2002 im Finale waren.
96 hat den Titel geholt.
Deswegen hat er auch
danach. Die glorreiche EM 2000 mit Sir Erich.
Exakt, 2002 waren wir im Finale, aber das ist nur für die Geschichtsbücher. Schaut euch nochmal den Weg dahin an mit Carsten Janka.
Also 7-1 gegen
Saudi-Arabien.
8-0
war es, glaube ich. 8-0. Und ja. Carsten Janka hat 3 Tore geschossen oder 1, egal. Jedenfalls, was ich damit sagen will, wir haben alle diese Zeit erlebt, als das spielerisch wirklich HSV-Zeitalter war. Und jetzt haben wir diesen Kader und es macht einfach Spaß. Und ich bin völlig cool mit mir, wenn wir sagen, wir einigen uns auf Sané. Weil ich bin ein Sané-Fan, für mich sind es Nuancen. Ich bin auch Fan von Reus in Topform. Der ist für mich mit der beste Spieler, den wir haben, Reus in Topform. Aber ich bin cool mit Sané.
Also Müller können wir schon mal setzen,
oder? Ja.
Müller sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder?
Ja.
Und dann müssen wir jetzt die Kampfabstimmung machen, Sané gegen Reus.
Wenn man Müller ins... Kann Sané auch rechts?
Ja, er hat schon mal rechts gespielt gegen Frankreich.
Sie wechseln halt manchmal während des Spiels, also in Manchester. Aber
man könnte ja auch sagen, ich meine, alle wollen Timo Werner im Sturm, sind finde ich auch richtig, aber man könnte auch überlegen, ob man Müller ins Sturmzentrum nimmt und Sané rechts und Reus links.
Ja, aber das System Müller auf der Neuen, das ist, glaube ich...
Und ich glaube auch, dass sich Reus und Sané zusammen ein bisschen kannibalisieren. So.
Weil sie zu viele Tore zusammenschießen?
Ja, weil sie beide sind ja so Dribblertypen, ganz total unterschiedliche Dribblertypen, haben halt von den Dribbling-Skills ja wenig gemeinsam. Aber ich weiß ja nicht, ob du davon zwei brauchst in einer Mannschaft. So. Ob du dann nicht eher dann noch diesen Müller, was wir ja vorhin gesagt haben, vom Flügel kommt, diesen Zug, ob du dann nicht eher auch noch die Geschwindigkeit mitnehmen willst von dem Werner oder die Kopfballstärke von dem Wagner.
Ja, aber ey, versteht mich bitte nicht falsch, ich gehe bei allem mit, was ihr Positives über Marco Reus sagt. Also ich finde ihn auch als
fußballerisch. Das finde ich nicht in Ordnung. Was hat dir Marco Reus eigentlich getan?
Gar nichts. Ja. Ganz im Gegenteil, alles gut. Aber für mich ist Sané 2018.
Ich will den Bub auch sehen. Ich will den Bub auch sehen, aber bei Reus schwingt halt auch so ein bisschen noch diese. Man hat sich schon vor 4 Jahren so auf den Jungen gefreut, weil er so in Top-Verfassung war, bevor er sich verletzt hat. Und man wünscht sich einfach auch so einen Reus, der bei einer WM einfach raketenmäßig abgeht.
Einfach zeigt, was er kann.
Und Sané, der wird eh noch viel spielen. Das ist so mal einfach jetzt so eine ganz subjektive Sache. Aber ey, ich sehe es wie Nils. Alter, lass uns Sané da hinstellen und wenn er einen schlechten Tag hat, wird er ausgewechselt gegen Reus. Punkt, fertig. Also Sané links, Müller rechts, Werner in der Mitte und dann können wir das Thema jetzt beenden.
Ja, finde ich gut. Nochmal. Wir haben natürlich die bessere Elf, aber Jogi Löw wird Draxler spielen lassen.
Aber da muss man mal sehen, es heißt immer, Deutschland hat 80 Millionen 82 Millionen, danke, 82 Millionen Nationaltrainer. Am Ende sieht die Elf nicht so anders aus, als das, was Jogi Löw aufgestellt hat. Ne? Muss man fairerweise sagen.
Ja, man muss also auch fairerweise sagen, man sieht ja auch nicht so viel.
Wollte jetzt Werner am Sturm haben.
Ja, aber gibt es jetzt irgendwo den Geheimtipp? Also würdest du jetzt einen Mustafi oder sonst wen da reinstellen? Nee. Also, letztendlich sind es halt dann auch einfach schon, also der Jogi... Tatsächlich nimmt der wirklich auch die Besten mit.
Ist doch. Ja, mal schauen, was dann letztendlich der Kader hergibt. Ich kann mir, weil da entscheidet sich für mich auch, es gibt so einige Spieler, die für mich die Qualität für die Nationalmannschaft haben, die aber nicht spielen. Also Max Kruse zum Beispiel, den würde ich sowas von mit in den Kader nehmen. Aber der wird bei Löw keine Chance haben und ich weiß nicht warum. Eventuell.
Ein Bad Boy ist.
Ist er halt ein Bad Boy und das mag Löw nicht. Und da, weißt du, da kommt man an den
Punkt. Weil er dann nachts mit Sané beim Pokern erwischt wird. Da läuft kein Bock.
Die Sache ist halt aber auch bei Kruse jetzt von diesem Bad Boy-Ding weg. Ja. Der spielt halt in Bremen eine super geile Saison, großartig, aber auch das ganze Spiel ist auf ihn abgerichtet. Also er hat da viele Freiheiten, er darf da viel machen, er ist mit Kofeld sehr eng, ist auch taktisch so, dass er viele Bälle bekommt, sich sehr viel nach hinten bewegt, überall ist. Und diese Freiheit hast du natürlich bei der Nationalmannschaft, wo halt noch Kicker mit einem anderen Niveau sind, die halt selber auch sich noch andere Freiheiten nehmen dürfen, hast du nicht so.
Ja, aber erstens und hilft Kruse es dir immer, wenn du bessere Mitspieler hast.
Ja, klar, aber Kruse ist dann aber auch niemand, den du halt in der 70. bringst, der dann noch irgendwas macht, weißt du nicht? Also Kruse ist ein Spieler, um den musst du es herumbauen, A, und B, muss der von Anfang an spielen.
Ja, und gut, das ist in Freiburg und Gladbach war das Spiel ja auch nicht auf ihn abgestimmt.
Nee, aber da war es ja auch so, da hat er auch gewisse Freiheiten gehabt. Also ich glaube halt einfach, dass Kruse kein Spieler ist, den du in der 70. bringst und der dann noch hier einen entscheidenden Impuls hat. Kruse ist ein Spieler, der braucht viele Ballkontakte.
Wie willst du Nils Petersen sein. Oder was?
Ja, mein Ding ist Nils Petersen.
Ohne Scheiß?
Ja, aber der meint Nils Petersen. Dazu kommen wir ja gleich. In der 70. Sind wir schon bei dem, der beginnt oder noch schon?
Nee, wir sind erstmal noch bei dem, der beginnt. Das machen wir jetzt erstmal zu Ende. Ja. So, du bist wieder dran. Werner, alles klar.
Werner.
Ich sag auch Werner.
Ich sag Petersen.
Na?
Really? Ralf, really?
Mhm. Dramatic pause. Mhm. Gut, 16 Minuten haben wir noch bis zur Werbung.
Egal, was du sagst, wir haben dich eh überstimmt mit Werner.
Ja, ich weiß, deswegen brauche ich gar nichts
mehr. Ja, aber sag doch mal was.
Rob Friend.
Er ist unheimlich schnell, ja. Also er hat richtig geile Qualitäten, aber ist Gomez oder Wagner für euch so abwegig?
Nee, aber dazu sag ich dir jetzt was.
Gerne.
Und zwar folgendes, da kommen wir auch gleich dazu, wenn es ums Auffüllen des Kaders geht. Wer soll noch als Schirmer mit? Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Ich finde, was die deutsche Nationalmannschaft, was dieser Mannschaft fehlt, ist, wenn sie im Rückstand ist und der Gegner sich ganz weit zurückzieht, ist Wuchtigkeit im Strafraum, ist Kopfballstärke. Und das hat man bei der Euro zum Beispiel gesehen, auch damals gegen Frankreich irgendwie, als einfach auch kein Spieler mehr wirklich da war, den man reinwerfen konnte.
Okay.
Und also bei dem
Ausland, ich war die ganze Zeit
bei der Europameisterschaft im Halbfinale, als man eben zurückgelegen hat. Und in so einer Situation, und jetzt komme ich zu meinem Kandidaten, würde ich Sandro Wagner mitnehmen. Ich würde Sandro Wagner vor Gomez mitnehmen. Und ich würde je nach Spielsituation eventuell ihn auch mal mit Werner austauschen, weil, jetzt komme ich für mein Sandro Wagner-Plädoyer, ich finde ihn in den entscheidenden Kriterien besser als Gomez, nämlich im Strafraum. Er hat mehr Präsenz, mehr Wucht und er hat ein besseres Kopfballspiel. Und die deutsche Nationalmannschaft hat theoretisch die Möglichkeit zu flanken, nur ist es nie irgendjemand da, der diese Flanke verwertet, zumindest wenn sie auf den Kopf gespielt wird. Wenn du dann einen Wagner drin hast, der harmoniert mittlerweile gut mit Kimmich, weil sie beide bei Bayern spielen, der kennt das, eingewechselt zu werden auch, und er kommt rein und dann kannst du auch mal eine hohe Flanke machen. Der Typ kann auch mal lange Verteidiger binden. Und so jemanden braucht man meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und ich würde ihn, Gomez, vorziehen, weil ich finde, dass er das bessere Kopfballspiel hat. So, und ich finde, da kann man auch mal eine hohe Flanke reinschlagen.
Also ich bin auch bei dir. Ich würde Wagner auch mitnehmen.
Ja. Vor Gomez oder beide?
Ich würde vielleicht sogar beide mitnehmen, weil das nochmal Stürmer hast. Da hast du nochmal Optionen quasi vorne drin. Wobei, das ist halt wieder eine schwierige Frage. Dann musst du halt eigentlich wieder einen Stindl zu Hause lassen, der auch gut ist. Kannst du vielleicht als Zehner mitnehmen. Einen Pedersen musst du zu Hause lassen, Kruse. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, dass Wagner schon, dass du Wagner mitnehmen musst, weil der halt auch, den kannst du halt auch in der zweiten Halbzeit bringen. So. Den kannst du in der 70. reinwerfen und dann macht er noch einen
Kopf. Und er ist gut abgestimmt, wie gesagt, mit den Bayern-Spielern und insbesondere mit Kimmich, der der Flankengeber wäre in dem Fall.
Das ist halt die Krux der Situation, nicht? Guck mal, wir haben jetzt da schon, wir haben jetzt nur die erste Elf und wirklich mit Reus und Gündogan zwei Ersatzspieler, die müssen.
Ja.
Und wir haben nur noch 8 Plätze.
Ja, das ist ja doch das Geile. Deswegen diskutieren wir überhaupt.
Ja, also wir haben halt nur 8
Sätze von uns belegt.
Also wollen wir dann direkt da jetzt weitermachen und bei dieser Frage bleiben? Also wen würdet ihr da vorne mit im Sturm noch mitnehmen?
Also Wagner mache ich jetzt mal rauf, oder?
Mhm. Ja, ich, ja. Ich finde auch das Argument mit dem Kopfball von Nils, finde ich auch. Ich mag Gomez, weil der so eine brutale Effektivität irgendwie hat. Ich habe immer das Gefühl, der hat wie so ein Magnet. Irgendwie schafft er es, egal wie komisch das manchmal aussieht und was wieder sich im Spiel, so ein bisschen so auch Alex Meyer-Ding. Irgendwie, der Ball fällt ihm irgendwie einmal vors Schienbein und das Ding ist drinne. So, das ist einfach, ich finde es irgendwie ganz geil. Das gibt einem noch auch als Zuschauer, wenn man irgendwie Gomez einwechselt in der 70. Minute, dann schöpft man irgendwie nochmal Hoffnung irgendwie. Ob das jetzt irgendwie nur so emotional ist oder auch rational begründbar ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich weiß aber nicht, ob ich Wagner und Gomez mitnehmen würde.
Müssen wir noch mal kurz abwarten. Aber du darfst halt nicht vergessen, Gomez ist noch nicht Weltmeister, nicht? Der ist auf jeden Fall dreifach Mominie.
Wagner auch, weil er...
Ja gut, Wagner auch, klar.
Wagners Mentalität ist natürlich, das hast du ja auch in Darmstadt gemerkt, und so hat Darmstadt ja insgesamt funktioniert, dass sie Spieler geholt haben, die zwar schon Bundesliga gespielt haben, aber sich nie so wirklich bewiesen haben. Und da war Wagner ja auch der Leader, die Führungsfigur. Und ich glaube einfach, dass wenn der bei einer WM spielt, der halt auch mal sagt, so Leute, und jetzt zeige ich euch mal, was hier 10 Jahre lang in der Wahrnehmung falsch gelaufen ist. Und den interessiert das halt alles gar nicht. Der ist dann da einfach, der macht dann sein Ding.
Der hat auf jeden Fall Bock, das glaube ich auch.
Der also, ist motiviert. Also Bock hat Gomez auch. Also,
hoffentlich haben alle Bock, oder? Also das wäre schon irgendwie seltsam. Oh, ich habe nicht so Bock.
Lass uns mal kurz den Gomez vielleicht nochmal liegen lassen auf dem Vielleicht-Stapel.
Ja.
Wir brauchen noch 2 Verteidiger, würde ich sagen. Innenverteidiger 2 bis 3, auf jeden Fall.
Also 8 Plätze, sagst du, haben wir noch.
Ja. Wir haben noch, jetzt haben wir nur noch 7 mit Wagner.
Ja, dann sage also ich
mal. 11, 12, 13.
Als Innenverteidiger würde ich noch den Süle auf die Bank setzen.
Ja, bin ich dabei.
Ja.
Und Rüdiger.
2 Innenverteidiger?
Ja, du brauchst eher vor allem, hast du mit beiden jeweils.
Also im Kader, aber ich rede jetzt auf die Bank. Redet jetzt von Kader oder Bank?
Kader.
Nein,
Kader und Bank ist dasselbe bei einer WM.
Bei WM.
Echt?
Ja. Du musst dich nicht auf 18 festlegen.
So, weiß ich doch. Ja. Hast du so viele Leute auf der Bank?
Ja, so viel ist Platz. Die haben extra das Stadion umgebaut.
Extra für die WM.
Ja.
Die Russen, ne?
Ja, die machen einfach, was sie wollen. Ja, also genau, also wir müssen mindestens 4 Innenverteidiger haben. Wir haben sogar schon mal 5 mitgenommen. Mhm. Was einem natürlich dann, also in Zeiten, wo der Innenverteidiger auch außen aushelfen kann und man die Option mit 5er-Kette oder so weiter in Betracht zieht, sind auch 5 Innenverteidiger jetzt auch nicht utopisch.
Brauche ich aber nicht. Bitte? Nicht diesmal, brauchst du nicht diesmal.
Könnte mit man über Ginter Kette nachrechnen, über nachdenken, der ja auch dann noch flexibel ist. Über Ginter. Aber wenn wir nur 4 mitnehmen, dann würde ich die 4 mitnehmen.
Rüdiger noch?
Ja.
Ich habe Rüdigers Saison nicht so verfolgt.
Spielt er eine starke Saison? Alle sagen, er spielt eine tolle Saison.
Er spielt weitestgehend eine starke Saison bei Chelsea. Ja.
Und vor allen Dingen, er spielt bei Chelsea. Ne? Er spielt in der Premier League auf höchstem Niveau.
Marco Marin hat auch bei Chelsea gespielt.
Er hat nicht gespielt. Er hat nicht gespielt. Das ist der Unterschied. Und
für mich ist auch physisch sehr, sehr schnell angepasst. Ja. Er ist ja auch extrem stark
physisch. Ja, er ist insofern schnell und er ist kopfballstark. Er ist technisch nicht so stark, was das Aufbauspiel angeht. In meinen Augen, er ist nicht kein Hummels oder so. Aber er ist, finde ich, ein guter Innenverteidiger. Wer mir immer noch einfällt für die Zukunft, ist Jonathan Tah. Ich bin irgendwie ein Tah-Fan. Ich glaube, dass der ab dem nächsten Turnier auch eine ernsthafte Option wird. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu früh für ihn. Er spielt auch noch U21, aber von den Anlagen her ist das einer, den man für die Zukunft auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Von Mustavi bin ich nicht so angetan dieses Jahr. Ich fand ihn auch vorher in den Turnieren nicht überragend, aber da waren jetzt auch zum Beispiel beim Carabao Cup, erinnern wir uns noch, wie er sich da übertölpeln lassen hat. Den sehe ich auch eher außen vor. Also ich bin auch bei den Vieren auf jeden Fall dabei. Und Ginter ist so ein Ding, spielt gute Saison in Gladbach, aber auch Ginter. Ne? Also er hat es in Dortmund nicht gepackt, hat jetzt spielt in Gladbach eine gute Rolle, kann auch Sechser spielen, ne? Punkto Flexibilität, auch nicht schlecht. Aber ich sehe ihn auch hinter Rüdiger.
Wir haben halt so viele geile Sechser, nicht?
Ja. So, also sagen wir die vier, ne?
Sagen wir die vier.
Was fehlt noch jetzt?
Das zentrale Mittelfeld, da vielleicht noch. Also Schaden würde ich auf jeden Fall mitnehmen noch.
Ja, ich würde Emre Can auch mitnehmen, weil er eher so ein Typ Khedira ist, so ein Box-to-Box-Spieler, der sehr, sehr, sehr dynamisch ist, sehr körperlich ist. Und der bringt was mit, was wir eben nicht so oft haben. Also wenn ne Can geht halt da auch dahin, wo es weh tut. So.
Und ihr dürft es nicht vergessen, Can ist jetzt nicht mehr dieser junge Nachwuchsspieler in seiner Wahrnehmung. Oder er ist so wahrgenommen, weil er als relativ junger Spieler weg ist aus Deutschland. Mhm. Mittlerweile bei Liverpool wirklich gereift, zum Teil schon Captain gewesen, mit einer großen Verantwortung im Spiel. Also schon ein sehr, sehr gestandener Spieler mittlerweile.
Also ich will auch Can mitnehmen, Frankfurter Bub. Muss rein in den Kader.
Ja. Wie würdest du seine Rolle in Liverpool definieren?
Unheimlich zentral. Und er wäre ein großer Verlust, sollte er tatsächlich im Sommer gehen. Gibt da ja immer noch nichts Konkretes zu vermelden, beziehungsweise da auch nichts Richtung Verlängerung. Hat mit Henderson zusammen so ein bisschen, sind so die Taktgeber im Zentrum. Also,
siehst du ihn erst auf der 6 oder erst auf der 8?
Das ist, da kommt es dann auch immer auf die Mitspieler an. Aber da kannst du ihn tatsächlich, da bist du auch variabel. Also da kannst du im System variabel sein mit Emre Can. Deswegen wäre das für mich auch definitiv ein Spieler, den du mitnehmen solltest.
Ja, gut, sind wir uns alle einig. Can ist dabei, ist doch super. Dann Goretzka.
Richtig, ja, jetzt wird es richtig heftig, ne?
Ja.
Goretzka. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 5 Plätze, glaube ich. Also es sind 5, 6, 7, 8 plus 11, 19.
Ja, aber es passt doch.
4 Plätze haben wir noch.
4, 23, ja.
2, so, 4, Goretzka 6, ist bei mir dabei. Ist er 8, bei euch dabei?
19.
Das ist natürlich jetzt vom Spielertyp, wenn du dann einen Can mitnimmst. Also, weiß nicht.
Goretzka ist halt ein echter Härtefall. Ja. Nicht?
Weil aber noch irgendwie musst du schon, du musst es ja auch irgendwie belohnen, dass der so eine überragende Saison spielt. Also irgendwie
ja, aber er war auch verletzt jetzt, nicht? Ist er jetzt wieder rangekommen?
Ja, aber es ist noch ein bisschen Zeit zur WM.
Hat einen überragenden Confed Cup gespielt. War auch da wirklich eine Führungsfigur dann. Da vielleicht auch nochmal in den Planungen berücksichtigen, ja, dass der auch Erfahrung hat, halt so durch dieses Turnier. Will ich nochmal kurz zurückstellen. Lass uns im offensiven Mittelfeld auffüllen.
Machen wir mit Plattenhardt oder nehmen wir keinen Linksverteidiger mehr mit?
Es ist echt zu hart, ne?
Also,
so hart. Ich kann das nicht mehr tun. Wir müssen so viele Härtefälle hier machen.
Wenn Hector irgendwas passiert, sagen wir doch mal so: Hector hat jetzt einen Schnupfen, fällt aus. Und wir nehmen keinen zweiten Linksverteidiger mit. Wer spielt für euch dann da? Und jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen
abgeknippten Dreierkette, Fünferkette, Sané.
Du willst Schaden, das komplette, nur durch den Schaden, Ausfall
Viererkette.
Von Hector, willst du das komplette Spielsystem umstellen?
Ja gut, aber dann kannst du auch hingehen, wen haben wir denn für Kimmich? Oder willst du dann Rüdiger hinten rechts?
Ja, muss. Das ist das Gleiche. Ich weiß, Kimmich kann Rüdiger nicht ersetzen, mir klar. Aber der Einzige, andersrum, der da spielen kann, andersrum. Ja. Weil das natürlich ein ganz anderes Spiel ist, klar. Dann sind wir wieder zurückgeworfen.
Dann ist das wieder im Prinzip Dienst nach Vorschrift.
Ist so.
Also sprich, guck, dass die Seite zu ist und
dann haben wir, um echt zu sein, wenn Kimmich ausfällt, hat die Mannschaft ein Problem.
Dann können wir auf der anderen Seite sagen, wenn Hector ausfällt, hat die Mannschaft ein Problem.
Das war
ja, aber
Philipp Lahm aber auch nicht.
Das stimmt, anders. Aber Hector hat eher den Auftrag, die Seite, sagen wir mal, dicht zu machen,
als ein Kimmich. Ich habe heute gelesen, Philipp wird auch in Russland sein. Dann kann er vielleicht einfach nur ein paar Stollenschuhe mitnehmen für den Fall der Fälle.
Ja. Nee, guck mal, wir haben jetzt noch 4 Plätze.
Ja. Tut das nicht so ab?
Wir haben noch keinen Draxler. Wir haben noch keinen Draxler.
Der Draxler muss mit, der wird mitkommen.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben noch kein Stindl. Wir haben über Julian Brandt noch nicht geredet.
Ja.
Wir haben noch nicht geredet über Mario Götze. Was ist mit Mario Götze?
Mario Götze, er wird nicht mitfahren. Die Frage ist, ob er bei uns mitfährt.
Ja, wir haben noch nicht über den erfolgreichsten deutschen Offensivspieler in den Kalenderjahren 17 und 18 gesprochen. Max Kruse.
Ich habe da schon,
drüber gesprochen.
Eigentlich. Was ist denn eigentlich?
Bitte? Bei mir fährt er mit.
Ich hab ja auch. Was ist denn mit Klostermann?
Verletzt.
Wie schlimm?
Reicht nicht.
Was hat er denn?
Heimweh.
Das dauert.
Ja, guck, darum müssen wir jetzt viel raussuchen. Wir haben Gomez haben wir nicht drauf auf dem Dings.
Ein bisschen schade, wir können eigentlich, Götze hat sich, finde, es muss die Regel geben, wer Deutschland zum WM schießt, der qualifiziert sich automatisch auch.
Fürs nächste Turnier.
Ja, ich mal ganz ehrlich, du kannst nicht einfach jetzt Götze und zum WM schießen, dann spielt er dieses Jahr nicht mit, oder
was? Ja, Schürrle ist ja auch nicht dabei.
Ja, Schürrle Pöhle. Hat die
Flanke gegeben.
Ja, okay, aber die Flanke hat jeder gegeben.
Götze, Mario, Götze, snap mal.
Ich hab das noch im genauen Ohr. Ich weiß. Aber also, was machen wir denn jetzt?
Ey? Also guck mal, weil wir haben, also ich glaube, Park können wir schon mal aussortieren. Also ich glaube, Rudi können wir aussortieren, für den reicht leider nicht. Für
Rudi
wird nur zweite Geiger.
Die Konkurrenz auf der Position zu groß.
Schmelzer war ein netter Gedanke von dir. Aber auch raus. Philipp Max auch, wenn dann Plattenhardt, die sichere Variante. Nils Petersen verabschiede ich mich auch sehr Herzens
vorne. Ja, Klostermann kann links und rechts spielen, das ist das Gute.
Julian Brandt.
Egal. Ich glaube, dass er es nicht packen weil Julian Brandt, der ist zu ähnlich. Der ist zu ähnlich zu allem, was wir haben. Er kann auch rechts spielen, aber eigentlich bevorzugt er doch auch eher links, oder?
Not a fan.
Und so. Mir geht bei ihm in der Nationalmannschaft, er hat mich noch in keinem Spiel überzeugt in der Nationalmannschaft. Also so wirklich. Er hat unfassbar Talent. Leverkusen zeigt er das immer mal wieder. Aber er ist für mich deutlich hinter einem Leroy Sané. Und wen soll er verdrängen? Das ist die Frage. Wen soll er verdrängen? Wir haben auf Außen dann schon ziemlich viel
Auswahl. Fangen wir weg, komm. Und dann haben wir noch Marius Wolf von dir gewünscht.
Ja, der muss.
Für den Gag, ja.
For the Lols. Und André Schürrle. Den können wir auch, glaube ich.
Nee, Schürrle muss auch. Es tut mir leid für André, der war ja bei uns und das hat er auch sehr von profitiert. Aber ich sehe ihn auch nicht dieses Jahr dabei.
So, Leute, wir haben jetzt fünf.
Und wie viele Plätze haben wir?
Wir haben noch 6 Leute und 4 Plätze.
Ja.
Achso, und natürlich noch Max Kruse, den ja.
Wie viele Plätze haben wir noch?
4 Plätze haben wir noch.
Ja, okay.
Also, wir haben, ich kann ich, jetzt dann, mal sagen, wir haben
sag
jetzt
mal
noch.
Ich sag mal, wen ich rausschmeiße. Wie viele Plätze haben wir jetzt noch?
Mario Gomez, Leon Goretzka, Julian Draxler, Lars Stindl, Mario Götze, Marvin Plattenhardt und Max Kruse.
Okay, also.
Für was? 4 Plätze.
Für 4 Plätze.
Ich schmeiße raus Mario Gomez. Ich schmeiße raus Lars Stindl.
So. Tobi Escher ist not amused.
Nee, wo ist eigentlich Sebastian Rudi?
Den haben wir schon rausgeschmissen.
Ja, ah, ja. Ja,
einen musst du noch rausschmeißen.
Und einen muss ich noch rausschmeißen. Ja. Ich schmeiße Mario Götze raus, weil er auf einer Position ist, wo wir einfach jetzt Luxusprobleme haben. Aber schweren Herzen. Ich würde ihn gerne so wie Poldi mitnehmen als Maskottchen. Ja. Einfach als gute Laune. Und er hat auch eine hübsche Freundin. Verlobte, die sehe ich gerne in der Presse.
Frau Brömmel. Dann folge ihr doch bei Instagram.
Hab ich schon. Und nehme dann die anderen 4. Ich nehme Max Kruse mit. Ich nehme Plattenhardt mit, weil ich finde, was Nils sagt, also die Gefahr, dass da dann auf links noch einer ausfällt, die Argumente wurden alle schon genannt. Das sind
Draxler
die,
und.
Ja. Also Gomez, Stindl und Götze fliegen bei mir noch raus.
Würde da irgendjemand widersprechen? Ich würde widersprechen, aber.
Ja, mach das doch.
Ich würde, also ich sag mal, wo ich nicht widerspreche, ist Goretzka.
Ja,
ich auch. Den würde ich mitnehmen.
Gut.
Gehst du jetzt die mitnehmen oder die
mitnehmen.
Rausfliegen?
Okay. Die mitnehmen. Goretzka würde ich auch mitnehmen.
Ja.
Weil der bringt einen Zug rein, den kannst du auch noch in der zweiten Halbzeit bringen. Der hat eine gute Saison gespielt, der kommt jetzt wieder in Fahrt, den würde ich mitnehmen. So. Im Mittelfeld kannst du auch immer einen Spieler gebrauchen. Kannst du 4-3-3 spielen, 5-3-2. So, Goretzka, sind wir uns alle einig, oder? Dann können wir den schon mal
abhaken. Ich bin dabei. Ich bin dabei.
Du auch, Ralf?
Ja, so halb.
Also, du bist sowieso überstimmt. Von daher so halb, egal. Du bist überstimmt. Goretzka ist jetzt noch dabei. So, ich würde aber zumindest Draxler ist halt so.
Ist halt so das, was du mit Draxler hast, habe ich halt mit Goretzka.
Ja,
aber Draxler. Aber auch bei Draxler. Ich hab's bei Draxler und bei Goretzka.
Max Kruse habe ich vorhin schon gesagt, dass ich da eher Gomez sehe. Das habe ich ja vorhin schon begründet. Muss ich nicht alles 5-mal erklären.
Mhm. Also,
Herr Escher ist not amused.
Ich denke, Draxler ist für mich so ein Typ, das Problem mit Draxler ist, als der 17 war, galt er schon als der nächste Superstar, als er bei Schalke gespielt hat. Und die Erwartungshaltung an ihn war halt so immens. Und dann ist er nach fucking Wolfsburg gegangen. Julian, was ist da los mit dir? Ist er nach Wolfsburg gegangen? das hat überhaupt nicht funktioniert.
Der wollte auch ein bisschen Geld verdienen.
Soll auch ein bisschen Geld verdienen. Und dann ist er nach Paris und in Paris spielt er nicht. Und das wirkt so ein bisschen Julian auf dem Weg zum Ruhm. Und ich glaube, dass viele ihn kritisch sehen und viele eben auch so dieses, hey, er ist nicht dieser klassische 1-gegen-1-Spieler. Er ist kein Leroy Sané im 1-gegen-1. Das ist irgendwie nicht seine Stärke. Aber Leute glauben, dass das ist, was seine Stärke sein sollte. Und das ist sie nicht. Und deswegen funktioniert es nicht. Irgendwie so, ich halte Julian Draxler für weniger schlecht als viele. Ich würde ihn in jedem Fall mitnehmen. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der auch sehr gewachsen ist, auch in Paris. Das merkt man ihm an. Auch wenn er nicht viel spielt, finde ich, dass er erwachsener geworden ist. Ich finde, dass er in dieser Passmaschinerie sehr gut funktioniert, dass er sehr passsicher, er ist auch torgefährlich, er kann auch mal aus der zweiten Reihe schießen, er hat einen guten Schuss, aber wenn er jetzt versucht, irgendwie 1 gegen 1 zu gehen auf der linken Seite, dann kackt er gegen den Sané ab, ist doch klar. Aber ich würde ihn definitiv mitnehmen, auf jeden Fall. Und ich gehe sogar so weit, ich habe hier schon dreimal gesagt in der Sendung, dass Löw ihn wahrscheinlich
sogar
in die
Startelf stellt.
Und ich würde ihn in jedem Fall mitnehmen. So, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Wir überlegen uns...
Bitte? Wollen wir es nicht auflösen?
Ja, lass doch jetzt
kurz. Ja, wollen wir es noch auflösen? Na gut, wer weiß, wie lange das noch dauert.
Ja, komm, wir machen
jetzt also Plattenhardt-Abstimmung.
Plattenhardt-Abstimmung.
Ich nehme Plattenhardt auch mit. Ich habe ja selbst auch die Argumente dafür gebracht, dass ich ein Backup auf jeden Fall sehe für Hector. Und das ist dann jetzt in dem Fall Plattenhardt, da haben wir uns jetzt drauf geeinigt. Und Kruse hatte ich bei mir auch im Kader, einfach weil ich mich dagegen auflehne, dass der Junge so außen vor ist. Du magst recht haben, was den Spielstil angeht und dass vielleicht ein Petersen der bessere Joker ist, dass ein Gomez vielleicht in der Situation der bessere Spieler ist. Aber mich fuckt es ab. Was steht da? Deutsche Topscorer seit 2017, Max Kruse. Ja, siehst du? Und ich bin.
Draxler spielt
zentrales
Mittelfeld bei PSG.
Bist du auch damit? Wir müssen ja gar nicht diskutieren, wenn du auch damit einverstanden bist. Weil du bist ja einverstanden anscheinend mit Etiennes Sache. Und
ich bin, also für mich gehört Kruse auch mit in den Kader.
Und Plattenhardt und Draxler auch. Statt einem Mario Gomez, der mit Deutschland Dienste geleistet hat. Ja?
Ja, gut, das hat Matthäus auch und der spielt heute auch nicht mehr. So. Draxler oder Goretzka, da ist mir irgendwie...
Ja, Goretzka haben wir ja schon drin. So.
Ja, so. Eine Position haben wir noch, ne?
Ja, du musst halt noch überlegen, dass wir schon noch irgendwie...
Ja, Plattenhardt hast du ja auch drin.
Ja, Plattenhardt. Ja gut, dann mache ich jetzt Plattenhardt und Kruse rein, gegen meinen Widerstand. Er hat mich bestimmt.
Ja, und Draxler auch, oder nicht? Ne?
Ja, Draxler hat ja noch nicht sich zu geäußert.
Achso, äußere den mal.
Die anderen Optionen wären...
Stindl, Götze, Gomez.
Es muss aber jetzt nicht für Draxler, du kannst jetzt ja auch zum Beispiel sagen.
Kannst auch Schürrle sagen. Kannst
ja mit Max Kruse nicht so viel anfangen.
Aber Stinde.
Wir haben ja noch mehr. Wir haben Schürrle, Marius Wolf, ich weiß nicht, wer das
ist. Gommes brauchen wir nicht.
Das ist Brandmann.
Diese dummen Fratzen, die du da reingeballert hast. Nur noch die Augen. Du siehst nur noch Frisuren von Profifußballern, die alle die gleiche Frisur haben.
Bei Wetten, das gab es mal eine Wette, einen Fußballer nur an der Frisur erkennen.
Ja.
Der hat alle Fußballer der Bundesliga nur an der Frisur erkannt.
So.
Also den Gomez brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir haben jetzt Wagner und Kruse. Da brauchst du keinen Gomez mehr. Und Werner noch drin. Und Müller auch noch. Da brauchst du keinen Gomez mehr.
Ja, vielleicht mal sowas Verrücktes wie Stindl rein. Einfach mal.
Der ist ja nicht verrückt. Der hat ja Confed Cup gespielt. Und mittlerweile...
Kicken kann er ja auch.
Ich finde es auch so geil, dass auf einmal Löw so ein Stindl-Fan ist. Alle haben mir über Jahre geschrieben, ey, nimm doch mal den fucking Stindl mit. Und er hat sich immer geweigert. Und zum Confed Cup...
schon extrem gewachsen.
Ja, ist er aber trotzdem. Aber
er spielt auch jetzt nicht so eine geile Saison.
Nö, aber er ist auf jeden Fall ein guter Junge. Bei dem Confed Cup auch echt nicht schlecht gespielt. Und seitdem ist er irgendwie so ein Liebling von Löw. Ich frage mich immer, warum er
ihn... Machen Werbung. Und in der Werbung diskutieren wir das aus. Und ja. Hey, warte, komm, jetzt machen wir das zu Ende. Ihr seid doch alle für
Draxler. Jetzt kommt wieder der Babo aus dir raus.
Weil eben für Stindl bin ich auch nicht. Ich wäre, wenn, dann für Götze. Für Stindl bin ich auch nicht, weil Stindl spielt keine überragende Saison leider. Ich bin ein riesen Stindl-Fan, aber er spielt die Saison jetzt einfach nicht auf diesem hohen Niveau wie in der letzten und der vorletzten Saison. Ja. Da muss man auch dann sagen, okay, Mario Götze ist dann noch besser.
Was denn mit Volland?
Aber ihr seid doch sowieso alle für Draxler. Dann nehmen wir doch Draxler einfach.
Gut.
Ja.
Dann nehmen wir Draxler. So.
So, ihr werdet noch sehen, wie weit ihr mit eurem
Personal hier Volland, die können wir jetzt gleich auch nochmal diskutieren.
Naja, ich wollte den Namen nur mal sagen, weil der nicht ein einziges Mal gefallen ist. Es tut mir so ein bisschen Volland. Leid. Ja. Aber ich fax das jetzt rüber zum Yogi kurz.
Fax das schick mal ein Bild hier, kann man nochmal vielleicht zeigen, die Regie. Das ist
ja, das sind unsere Jungs. Also, erste Elf, klar, Viererkette, Kimmich, Boateng, Hummels und Hector außen. Dann haben wir uns entschieden nach langer Diskussion für ein Mittelfeld aus Groß, Khedira und der Zehner ist Özil. Rechts Müller, links Sané und Werner im Sturm. Super viel Tempo. Und außerdem in den Kader haben es geschafft die Ersatztorhüter Bernd Leno und Manuel Neuer. Süle und Rüdiger in der Innenverteidigung. Emre Can und Goretzka und Gündogan im Zentrum. Plattenhardt als Ersatz auf der linken Seite. Dann haben wir Max Kruse dabei vorne drin, der wird eh nicht mitkommen. Von daher ist es Fantasy. Wir haben Julian Draxler dabei und vorne Sandro Wagner. Wer ist und der Typ da mit der Mütze?
Marco Reus fehlt noch.
Marco Reus. Das ist
auch Fantasy, der wird sich eh wieder verletzen vor der WM.
Nee, hör auf, Mann. Der Junge
so was sagt man nicht,
Tobi. Das ist scheiße.
Don't genau. Jinx it. Don't jinx it.
Genau, das ist unser Kader. Schreibt uns doch mal unter dem Hashtag Bundesliga, wie euer Kader aussehe oder zumindest, wenn ihr zu faul seid, wie eure erste Elf aussieht. Das würde mich mal wirklich interessieren. Wir haben jetzt lange diskutiert. Wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Und dann haben wir hier, schade, sorry, dass du so lange fahren musstest. Ich habe dich total vergessen. Wir haben noch einen Buchautoren hier zu Gast, der uns sein Buch vorstellen wird. Ihr erfahrt gleich, wer das ist.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen zurück bei Bundesliga. Jetzt, wir haben uns leider ein bisschen verquatscht, kommen wir noch zu einem jungen Autoren, der ein Buch geschrieben hat. Es heißt Zeit der Strategen. Wir freuen uns ganz besonders, dass er heute da ist, um über sein neuestes Meisterwerk zu reden. Herzlich willkommen, Tobias Escher.
Hallo. Herr Escher, hallo. Freut mich.
Guten Tag, danke für endlich die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Wow, es war nicht einfach, Sie zu kriegen. Schön,
dass Sie haben es ja schon öfters versucht bei meinem Management, aber ich bin ein viel beschäftigter Mann. Klappt natürlich nicht immer so.
Oh, hier fallen private Nachrichten heute noch.
Nee, das ist eine Einkaufsliste. Das war
so.
Das ist ein
schmieriger Witz.
Also die erste Frage.
Das ist mein Lese.
Ja?
Du kannst klugen, das ist mein Leseexemplar.
Kommt das, wenn ich das Buch jetzt käuflich erwerben sollte?
Ja.
Sternchen, Börse BZ, Sternchen. Kommt das dann mit diesen Aufklebern?
Nee, das ist tatsächlich mein persönliches Exemplar für Lesung. Da sind die Stellen quasi, die ich vorgelesen habe. Und Etienne hat jetzt quasi hier meine Notizen, die ich bei den Lesungen verwende.
Klopp, Vollgas, Fußball, Fragezeichen, offensive Form des Defensivfußballs. Mhm. Du willst mich doch verwirren mit Wörtern.
Das ist meine Taktik gewesen. Das sind auch meine privaten Notizen quasi. Weil die letzten beiden Exemplare, die ich zu Hause rumliegen habe, habe ich letzte Woche vergeben. An euch beide hier.
Mourinho, der unbekannte Mann.
Ja, das heißt, das Exemplar wäre dann für mich Herr Escher.
Ja.
Ja, kannst du gerne haben.
Kannst du haben.
Ich kann auch gerne ein weiteres mitbringen, wenn ich wieder habe.
Was du hier
Leute
markiert hast. Oh, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Real Madrid Barcelona 2-6, ne? Das war die Geburtsstunde der falschen 9 von Lionel Messi.
Sehr schön. Können wir über mein Buch reden?
Ja,
das tun wir doch.
Das sind wir dabei.
Nicht über das,
Tobias,
über das physische Buch, sondern über das Buch.
Wer hat dir bloß das Geld gegeben für ein zweites Buch?
Das war der Verlag Rowohlt.
Ja, und war, also erzähl doch mal, das erste Buch war ja eher so die Geschichte der Taktik, die Entwicklung angefangen im 16. Jahrhundert, als der Fußball nach Deutschland kam und jetzt also das zweite Buch, Zeit der Strategen. Was behandelst du hier schwerpunktmäßig?
Die Zeit der Strategen, das letzte Buch, hast du richtig gesagt, war die Vergangenheit. Jetzt bin ich in der Gegenwart angekommen endlich. Mhm. Noch nicht bei meinen Hemden, aber zumindest bei meinen Büchern. Mhm. Ich schreibe über 11 Trainer, die bekanntesten Trainer, die man sich so vorstellen kann. Mourinho, Klopp.
Müsst ihr sein, ja.
Mhm. Mourinho, Klopp, Guardiola, Löw, Nagelsmann, Tuchel.
Conte.
Conte, genau, das sind so dann.
Ist auch ein Kapitel von Maurizio Sarri drin?
Ja, von Maurizio Sarri ist auch ein Kapitel drin. Hast du gut abgelesen. Und über die schreibe ich quasi, was sind deren Methoden? Was machen die so taktisch? Aber nicht nur taktisch, es sind auch quasi so, wie sieht deren Lebenslauf aus? Was hat sie geprägt? Was hat sie zu dem Trainer gemacht, der sie sind? Was hat zum Beispiel ein Klopp geprägt? Da geht es bei Klopp-Kapitel geht es natürlich sehr stark um das Taktische, einmal Gegenpressing, wie man das taktisch formuliert und so weiter. Geht aber auch darum, wie er quasi früher selber als Fußballspieler war, wie er halt Wolfgang Frank, seinen Mentor, kennengelernt hat, mit dem zusammengearbeitet hat und dann über den quasi sich so eine Fußballphilosophie erarbeitet hat und wie der die dann auf den Platz bringt. Das ist dann quasi so 11 einzelne Porträts dieser Trainer.
Darf ich kurz einen Satz vorlesen und dich dann dazu was fragen? Trainingszeit in Neapel. Die Spieler betreten den Rasen und wärmen sich erstmal auf. Das Trainerteam beobachtet das Treiben aus gebührendem Abstand, während sie genüsslich Espresso schlürfen. Chefcoach Maurizio Sarri balanciert Espresso-Tasse und Untersetzer in einer Hand, um in der anderen eine Zigarette zu halten. Qualm umnebelt das Trainerteam. Das ist ja schon, hast du das so beobachtet?
Ja.
Du warst also da und hast das so beobachtet?
Oder? Nee, tatsächlich kannst du da Trainingseinheiten mittlerweile im Internet sehen von vielen Teams, auch von Napoli.
Und da ist dir aufgefallen, wie der Qualm...
Es ist bekannt, also Maurizio Sarri ist der Trainer von SSC Neapel. Der ist bekannt dafür, dass er 30 Zigaretten pro Tag raucht.
In exakt 30, nicht 29 und nicht
21. Als sie, ja, so. als sie dann vor ein paar Wochen in Leipzig gespielt haben, hat Leipzig ja extra noch eine Raucherbox für ihn gebaut, an die Trainingsbank quasi ran, damit er in Ruhe seine Zigaretten rauchen kann. Auch als nette Gastfreundlichkeit. Aber der ist dafür bekannt, dass er halt den ganzen Tag raucht zum Beispiel. Und das ist halt hier als Teil dieses Buchs halt auch drin. So.
Naja, die Frage zielt natürlich, vielleicht stelle ich sie anders. Wie hast du recherchiert?
Ach so, wie
für ich die Geschichten, habe. Die in diesem Buch stehen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, danke, danke. Das ist natürlich jetzt, ich habe leider nicht die Chance, mit Trainern zu sprechen, was halt klar ist. Pep Guardiola nimmt sich keine Zeit für Tobias Escher und Julian Nagelsmann leider auch nicht. Ich habe mit Leuten gesprochen, mit Journalisten, mit Kollegen, die sich da auskennen, die halt die verfolgt haben. Ich habe natürlich über die Jahre hin die Spiele geguckt. Ich habe wieder, wie beim letzten Buch, sehr viel mit Archivrecherche gemacht, also Kicker-Archiv durchforstet sehr stark, auch andere Magazine und so weiter online. Und das meiste ist, es geht halt da auch, wie man kennt mich ja, man weiß ja, was ich mache, es geht um Taktik viel auch. Und da habe ich auch wieder viel selbst beobachtet einfach. Genau.
Sehr schön. Kauft dieses Buch, ja? Kauft es einfach. Oder... Wirst du überhaupt noch beteiligt an den Verkäufen oder ist es dann egal?
Doch, ich werde schon noch beteiligt an denen. Also wäre schon nicht schlecht, wenn das Leute kaufen.
Wie viel Prozent?
Aber ich kann auch nochmal in dem Sinne Werbung machen. Ich glaube, es ist halt ganz interessant, weil es sind einerseits natürlich diese 11 Trainer, aber ich habe halt versucht, auch da so eine gewisse Flexibilität reinzubringen, um in der Fußballsprache zu bleiben. Mhm. Also es ist nicht 11-mal Guardiola, es ist nicht 11-mal derselbe Trainer. So ein Guardiola arbeitet ganz anders als ein Mourinho. Muss ich, glaube ich, niemandem erzählen. Mourinho arbeitet ganz anders.
Warum schreibst du dein Buch drüber?
Als Klopp.
Wenn du es keinem erzählen musst.
Ja, aber du musst ja keinem erzählen, dass die anders arbeiten. Aber du weißt ja nicht, du weißt ja zum Beispiel nicht, wie sie arbeiten so. Das ist halt die Frage. Aber du kannst halt da sehr viele Facetten des modernen Fußballs entdecken halt. Wie man spielen lassen kann, was für Spielsysteme es auch gibt, was ein Unterschied ist zwischen dem, was Mourinho macht mit seinem Spielsystem, was der Unterschied zu dem, was Guardiola macht mit seinem Spielsystem. Deswegen ist es auch so ein bisschen der Versuch, wie wird der Fußball im Jahr 2018 gespielt in so einer runden Buchform. Über halt diese persönlichen Porträts reinzubekommen.
Schön. Wie lange hast du dran geschrieben?
War relativ lange. Also waren dann tatsächlich so, dass ich ein Jahr dran gearbeitet habe. Die reine Schreibphase dauert bei so einem Ding 3 Monate. Also da war es dann wirklich morgens aufstehen, schreiben, abends ins Bett gehen und nächsten Tag wieder
den ganzen Tag arbeiten.
Das stell dir vor, nicht?
Stell dir das mal vor.
Ohne krank zu sein.
Widerlich.
Nee, da bleiben wir lieber beim Fußball, oder Ralle? 3 Stunden Training am Tag, mehr ist es doch nicht. Guck doch nicht so.
Richtig, ja,
klar. Und dann in den Pool mit den Bitches.
Und dann in den Pool mit den Bitches und die Kohle
und auch nur im zweimal Casino. Die Woche.
Ja, und das aber auch nur zweimal. Ja. Ja.
Nein, also ich habe, ohne es gelesen zu haben, kann ich es auch nur wärmstens empfehlen. Ich fand das erste Mal. Lasst mich doch mal ausreden. Ja,
natürlich.
Mit einer Begründung. Wenn du dich nur ansatzweise an deine Vorgehensweise aus dem ersten Buch hältst, bin ich mir sicher, dass meine blinde Empfehlung hier tatsächlich auch gerechtfertigt ist. Ich freue mich wirklich auf das Buch. Ich fand das taktisch schon wahnsinnig interessant. Also dein erstes Buch. Bin jetzt mal auf das gespannt.
Der Koffer mit dem
Geld. Du kannst auch schön schreiben. Also deshalb habe ich den Satz gelesen, das liest sich jetzt nicht einfach nur so trocken, er spielt, sondern du gibst dem Ganzen, deshalb habe ich diesen Satz auch genommen, weil das gibt dem Ganzen so ein bisschen,
Lebendigkeit. Das ist mir auch immer sehr wichtig bei diesen Büchern, das ist auch schon beim ersten Buch gewesen. Wenn man jetzt so dieser Hardcore-Spielverlagerung.de-Leser ist, wenn man jetzt, keine Ahnung, Thomas Tuchel heißt und jetzt da die neuesten taktischen Details erkennen will, die sind natürlich nicht drin in so einem Buch. Aber das kann man auch lesen, wenn man halt so sagt, okay, Taktik ist für mich eigentlich nicht so das Ding, da habe ich noch keine Ahnung von. Aber ich wüsste halt schon mal gerne, was eine falsche 9 eigentlich ist. Das ist ja auch mal mein Anspruch, dass dann die Leute das auch so
halbwegs. Aber du hast auch so einen schönen, subtilen Humor, der so unaufdringlich mitfließt und sich hier und da mal so bemerkbar macht. Und das mag ich ja so an dir. Hm. Ne? Dieses unaufdringliche, aber trotzdem immer
sehr,
da.
Sehr präsente.
Sehr, sehr präsente. Ja, also, das ist Tobias zweites Buch, ne?
Wie viele verlost du denn jetzt heute an die Zuschauer?
Ja, tatsächlich gibt es auch dieses Jahr wieder für die Top 5,
ja.
Top 5 des Tippspiels bei uns gibt es natürlich wieder ein Exemplar. Das haben wir letztes Mal auch so gemacht beim Tippspiel. Da gab es ja noch das letzte Buch und das neue Buch gibt es für die Top 5 des
Tippspiels. Das heißt, du sitzt jetzt schon wieder am Buch für das Tippspiel 2019.
Ja, tatsächlich. Also es geht zack, oh, zack, zack,
zack. Zack, zack.
Ja. Ist das Fantasy-Roman oder was zum Thema Fußball?
Ich habe einen Enthüllungsroman jetzt mal so ein bisschen.
Mhm. Also kann ja auch...
Also es gibt da eine Firma in Hamburg, die sich junges Startup nennt.
Fanfiction.
So, und die machen betreibenden Internetsender 24/7. Mhm. Und da bin ich mal so undercover reingegangen und werde da jetzt mal aufdecken, was da so
hinter ist. Aber das ist ja Quatsch. Passiert. Aber wie wäre es denn wirklich mal, wenn du so einen Enthüllungsroman schreibst und dann geht es um eine Affäre zwischen Pep Guardiola und José Mourinho? Und
die sich tatsächlich eigentlich mögen, nicht?
Ja, ich weiß.
Also aber die ja zusammen gearbeitet haben. Also Pep Guardiola hat unter José Mourinho gearbeitet in Barcelona. Und die haben sich eigentlich immer gut verstanden. Und Pep Guardiola war dann immer sehr beleidigt, dass José Mourinho ihn quasi öffentlich angegriffen hat. Hat es dann auch verstanden so. Und hat dann auch, Gaga hat dann mal zum Beispiel zurückgeschlagen, hat dann in so einem Interview ja dann gesagt, so, wir nehmen den Kampf an, so, Mourinho, du bist böse. Aber es war auch sehr kalkuliert von Guardiola. Weil die eigentlich nichts gegeneinander haben persönlich.
Alles Show, wie beim Wrestling, wie alles bei Flair, Show, alles für die Show. So, apropos alles für die Show. Jetzt gibt es gleich eine neue Folge, Knaller durchgenommen, Demon's Souls. Ihr werdet euch wundern, was da passiert. Wenn ihr denkt, ihr habt unseren Spielstil
analysiert. Demon's Souls ist nicht so schwer wie die Kaderauswahl für die WM.
Das glaubt ihr, aber schaut euch mal lieber diese Folge jetzt an. Heute Abend dann gibt es noch eine neue Runde Civilization mit Dennis und mir. Ich weiß gar nicht, was dazwischen noch ist.
Ach, Nils. Es ist jeden Monat Montag das gleiche.
Nerdquiz.
Sag's dir, sobald
du das im Plan nachgeguckt hast, ne? Nerdquiz gibt's noch eine Folge. Und das ist echt, was ist das?
Zweite Halbfinale.
Ja. Wahnsinn, zweite Halbfinale. So, dann macht's gut, ihr Lieben. Bis gleich, bis später, bis heute Abend und so weiter und so fort. Tschüss, danke fürs Zusehen.